So, begrüße Sie zur Veranstaltung Game Experience Design. Ich mache draußen mal kurz die Tür zu. Aber es geht alles gut. Also heute geht es nochmal so einen theoretischen Block, dann ist aber der Theorieteil auch zu Ende. Es hat den sehr sperrigen Titel Subjektkonstitution. Es ist aber alles viel einfacher, als der Titel vermuten lässt. Was bislang geschah? Also wir haben gesehen, Spiele schaffen Wissen. Das hatte ich ja auch angekündigt am Anfang. Also Wissen, Erinnerung, Wahrnehmung, Dinge, die man so im kognitiven System verarbeitet. Spiele schaffen Gefühle. Gefühle zum Spiel, zum System, zur Plattform. Wir haben über Gefühle gesprochen, wie verschiedene Basisgefühle durch Computerspiele gefördert werden können. Spiele schaffen Körper, und das war auch ganz wörtlich gemeint, also gerade die Body Extension oder Body Schema Extension, dass man anfängt, den Controller wirklich als Teil seines Körpers wahrzunehmen, entweder den Ein- als auch den Ausgabecontroller. Gerade bei so Eingabebrillen, dass das Hirn überhaupt nicht mehr unterscheiden kann, ob es jetzt in einer echten Welt ist oder in einer virtuellen. Und sobald es genügend Stimuli gibt, einfach anfängt, die Welt so zu konstruieren, als wäre es mittendrin mit all den Problemen, die das mit sich führt. Aber es ist eben nicht nur so, dass Spiele Körper simulieren oder darstellen, sondern wirklich Körper, also jetzt nicht physisch Körper schaffen, aber zumindest die Verarbeitung des Körpers im Hirn findet ganz ähnlich statt, als hätte man jetzt wirklich einen dritten Arm oder nur noch zwei Finger, mit denen man Dinge machen kann. Letzte Woche haben wir gesehen, Spiele schaffen Bedeutungen durch Kommunikation auf verschiedenen Ebenen. Also die verschiedenen Funktionen von Sprechakten haben wir besprochen, inwiefern Computerspiele das unterstützen, Spiel als Selbstaussage, Spiel als Aussage über die Welt, als Beziehungsdefinition. Und zum Schluss so ein bisschen, wie Spiele dann dazu beitragen, Weltsichten zu konstruieren, die immer kommunikativ sind. So, und mit all diesen vier Punkten kann man auch sagen, Spieler schaffen Subjekte. Also Subjekte jetzt im Sinne von, ja, da gehe ich jetzt im Einzelnen noch drauf ein, nicht im Sinne von Menschen, sondern sie schaffen halt das Gefühl, eine Person zu sein, wenn man es so sagen möchte, aber es ist eine andere Person als die, die außerhalb des Spiels steht. Ich habe hier mal das von Justus aufgegriffene GTA 5 psychologische Gutachten mir angeschaut, was im Grunde genommen das Thema ganz gut zusammenfasst. Das ist schon richtig. Am Ende, wenn Sie das Spiel schaffen und dann 40 Minuten Abspannen sich anschauen, dann gibt Ihnen das Spiel halt so ein Gutachten, wie Sie sich verhalten haben. Und jede Zeile dieser Evaluation bezieht sich auf eine bestimmte Statistik des Spiels. Also wie lange haben Sie gebraucht für die Story? Wie haben Sie Überfälle organisiert? How many times, wo hat man Fehler zugegeben? Wo hat man Geld ausgegeben? Wie oft war man im Stripclub? Oder wie viel Prostituierte hat man besucht? Wie man seiner Familie geholfen hat, etc. Also solche Statistiken, die das Spiel erfasst, die werden dann je nach Wert, den sie da haben, in so einen launischen Satz übersetzt, sodass man hinterher dieses Gefühl hat, ja, das ist genauso ganz ich war wirklich geizig oder irgendwie sehr aggressiv gespielt. Es trifft aber insofern, dass eben niemand sagt, so bin ich als Mensch, sondern als Spieler habe ich mich halt so verhalten. Ich habe halt mal ausprobiert, wie es wäre, wenn ich jedes Geschäft überfalle, was ich sehe. Das sagt aber noch nichts über den Spieler als Menschen aus, sondern nur etwas über das Spielersubjekt, was man in diesem Spiel repräsentiert hat. Warum wir den Umweg gehen, da will ich jetzt drauf eingehen, warum ich den Umweg, und ich sage es einfach so, das Spielverhalten, sondern warum der Subjektbegriff bemüht wird. Was ist mit Subjekt gemeint? Subjektkonstitution in Computerspielen hat Adelmann und Winkler, haben da 2010 einen ganz lesenswerten Aufsatz geschrieben, der sehr kritisch mit dem Medium umgeht, weil sie das auch nicht so richtig verstehen. Man merkt so richtig, Nichtspieler müssen sich zu Spielen äußern und denken halt, Spiele sind alles Ego-Shooter. Und deswegen bleibt kein gutes Haar am Medium, aber da kann das Medium nichts für, sondern halt vor allem das, was sie sich an dem Medium anschauen. Das ist so, als würde man über Film kritisieren, indem man immer Michael Bay-Filme anschaut und sagt, oh, da ist immer nur unterhaltungsorientiert und immer nur Allmachtsfantasien und was ist das für ein komisches Ding. Aber gut, um was geht es? In Abgrenzung zu Modellen parasozialer Interaktion, also soziale Beziehungen zu Medienfiguren in den Massenmedien, könnte der Begriff der Paraaktion alle Handlungen in Computerspielen beschreiben, die ein handelndes Subjekt implizieren und hervorbringen. Und das ist eben die interessante Wendung, dass sie nicht sagen, benötigen, ich brauche ein Subjekt, sondern hervorbringen. Das Spielen bringt Subjekte hervor. Und die Rhetorik der Selbstverantwortung oder Handlungsfähigkeit oder Agency ist Grundlage des bürgerlichen Subjektbegriffs. Gestützt allein auf das Ideal der Vernunft und der Realität seines Interesses muss es die Verantwortung für Handlungsziele, Kriterien und mögliche Schulden nun allein übernehmen. Sie referieren da mal kurz die Subjekttheorie oder wie Subjekte entstanden und wahrgenommen wurden seit dem 17. Jahrhundert, dass eben nicht mehr eine höhere Macht Verantwortung übernimmt und sagt, so musst du handeln und wenn du es tust, ist es auch nicht deine Schuld, sondern man durch den Übergang zur Vernunft und zur Aufklärung sagt, nein, der Mensch ist jetzt selber dafür verantwortlich. Und die Grundlage dieses Subjektbegriffs ist eben das Handeln, die Handlungsfähigkeit, dass wir dem Menschen grundsätzlich zugestehen, dass er die Verantwortung, Selbstverantwortung für seine Taten übernimmt und es kein anderer macht. Und dadurch entsteht erst etwas, was man Subjekt nennt. So, und dann sagen Sie in Ihrem Aufsatz, das Unproduktive des Spiels ist paradoxerweise Teil seiner Produktivität als Subjektgenerator, weil man in dem Spiel, das Spiel geht ja um nichts, es ist ja eine reine Fantasiewelt und in dieser Fantasiewelt sind die Spielfiguren ungemein produktiv. Da wird jede Menge gemacht und die Welt gerettet und steht sozusagen der Held alleine. Ich habe jetzt mal Battlefield 1 als Exempel genommen, das haben die natürlich 2010 noch nicht besprechen können. In die Sphäre des Probehandels versetzt, von tatsächlichen Folgen abgetrennt, Spiel eben, erlauben Sie den Subjekten, sich selbst als wirksam und handlungsfähig zu setzen. Das kritisieren Sie. Im normalen Leben hat man diese Wahrnehmung nicht mehr. Man ist immer irgendwie Arbeitnehmer, Mieter, Kind von Eltern. Also irgendwie ist man immer Sachzwängen unterlegen, denen man eben nicht handelnd begegnen kann. Und genau das ist so einer der Gründe, warum der Subjektbegriff auch in die Kritik gekommen ist, der rationale. Und da sagen Sie, Spiele liefern kurze Handlungsketten. Also da kann man eben zack und weg mal was erledigen und eben mal kurz die Welt retten, was halt so eine Fantasiewelt aufbaut und im Grunde genommen den Menschen davon abhält, sich mit ihrem Dasein zu beschäftigen, indem man sie in solche Welten versetzt, in denen sie paraaktiv werden können. Also deswegen, das gibt ja durchaus Spiele, die auch mit der Handlungsfähigkeit des Subjekts kritisch umgehen. Ein paar zeige ich heute auch noch. Aber da kommt diese Idee der Subjektkonstitution ins Spiel. Sobald ich Menschen sage, ihr könnt hier handeln, entsteht so etwas wie ein Subjekt. Dann führt uns das zu Immanuel Sicard und seiner Ethics of Computer Games, wo ich jetzt auch nur auf den Subjektbegriff, weniger auf die Ethik eingehen will. Das ist so der Kern seiner Theorie, ist sein ludo-hermeneutischer Zirkel. Also wie erschließen sich Spieler Spiele? Und Sebastian Fröhlich hat eine Masterarbeit dazu geschrieben. Im Grunde genommen, wenn Sie mal Sicard verstehen wollen, lesen Sie erst den Fröhlich. Der hat das alles irgendwie aufgedröselt und dann können Sie den Sicard viel besser lesen. Als Ausgangspunkt steht das Subjekt außerhalb des Computerspielkontextes, Sie als Person. Es verfügt über Werte, Vorstellungen und eine persönliche Geschichte. In einem ersten Schritt entsteht, durch die Entscheidung, ein Computerspiel zu spielen, das Spielersubjekt. Dieses wird bei jedem Spiel aufs Neue gebildet. Es ist dem Spiel gegenüber aufgeschlossen und unterwirft sich freiwillig dessen Regelwerk und Vorgaben. Und das ist diese Trennung, die bei Sicard halt ganz zentral werden wird. Sie haben einfach das Subject external to the game mit all den Handlungsmöglichkeiten, die sie haben. Und dann gibt es das Player Subject und das handelt so, wie es das Spiel vorgibt. Und seine Ethik basiert darauf zu sagen, man kann aber die Taten des Player Subjects nicht mit den Werten messen, die das Subject external to the game dran ansetzt. Und wenn das Player-Subject greuliche Dinge macht, weil es nur so das Spiel gewinnen kann, ist das nicht so automatisch zu sagen, was ist das für ein greulicher Mensch, der dieses Spiel spielt. Das ist einfach ein Mensch, der das Spiel gewinnen will. Und wenn die Alternative ist, weglegen oder nach den Regeln spielen, dann unterwirft sich das Player-Subject diesen Vorgaben. Also das entsteht für jedes Spiel auch neu, weil es halt neue Spiele, neue Vorgaben sind. Und das sozusagen, Sicard bezieht sich hier auf Foucaults Machttheorie, dass es eben nicht nur um Spiele geht, sondern Spiele sind Machtstrukturen, weil sie durch Regeln einfach bestimmte Handlungen aufzwingen und andere Handlungen unmöglich machen, entsteht durch diese Power Structure, entsteht sowas wie Subjectivity. Bei Sicard geht das dann auch weiter, es gibt ein anderes Subjekt, nämlich der individuelle Spieler, aus seinem Repertoire, seiner Erfahrung und seiner ludischen Phronesis, also Klugheit, dass er einfach weiß, wie er sich zu verhalten hat, wie man das Spiel auch reinlegen kann. Und je mehr Spiele sie kennen, desto klüger werden sie auch. Und dass sie auch wissen, das Spiel, da muss ich hier nicht so ganz ernst nehmen oder ja, okay, da zwingt er mich jetzt mal, den Massenmord zu begehen, aber egal, ich will ja einfach weiterspielen. Und sie nehmen das alles nicht mehr so ganz ernst. Und es gibt noch ein viertes Subjekt, die Community Player, nämlich die Game Communities, Community Values, Player Involvement with the Community etc. Und worauf ich heute hinaus will, ist, dass jeder dieser vier Subjekte, und vielleicht sind noch andere im Spiel, aber wir nehmen jetzt mal diese vier, eigene Möglichkeiten hat zu handeln und das, was wir Game Experience nennen, unter diesem Aspekt aus diesem geschickten Austarieren dieser Subjekte besteht. Aber das wird heute noch klarer. Also was sind das für Machtstrukturen, von denen die Rede ist? Games create subjectivities because they operate as power structures, was ich gesagt hatte eben, also es gibt Regeln. Their ontology as objects starts a subjectivization process on the users that makes them become players of the game. Indem sie anfangen zu spielen, machen sie sich das Spiel halt zum Objekt und sie werden zum Subjekt. Das Subjekt handelt als Objekt, auf dem wird gehandelt. Und es entsteht der Spieler als Spielersubjekt. This process, like any power structure, creates knowledge and values. Es entsteht Wissen und es entstehen Werte, nämlich was ist wichtig im Spiel. The rules become knowledge, the player's repertoire. Also ihr Repertoire wächst, indem sie die Regeln auch kennenlernen. Und in unserem Fall kann man sagen, es entsteht ja auch ein Körper und es entstehen Kommunikationen, es entstehen Zeichen. All das entsteht im Laufe der Spielerfahrung und da entsteht etwas, was man als Subjekt bezeichnen kann. In this sense, the game provides a context and a set of principles that, when accepted by the player, create a subjectivity. Ein schönes Beispiel, was er bringt, ist von Vib Ribbon. Ich weiß nicht, ob Vib Ribbon jeder kennt. Ich habe Ihnen mal ein YouTube-Filmchen mitgebracht. So ein PS1-Spiel, Rhythmusspiel, in dem Sie eigene Musik einlegen können und müssen dann im Prinzip immer halt der generiert den Level auf Grundlage der Musik. Die PS1 hat ein CD-Gerät, ein CD-Lesegerät. Das Spiel war deswegen grafisch so reduziert, damit es in den Speicher passt. Man konnte die Spiel-CD rausnehmen, eine Eigenmusik-CD einlegen. Es wurde ein Level generiert, den man halt durch Rhythmen, man muss halt die richtigen Tasten drücken, halt bewältigen kann. So ein klassisches Rhythmusspiel mit so einer sehr eigenwilligen Grafik, die sich technisch erklärt, aber natürlich auch so eine Entscheidung dafür und für so Wire-Fans. Gut, also ich nehme an, wenn Sie mal jemals ein Rhythmusspiel gespielt haben, werden Sie es verstehen. Wenn nicht, kommen Sie Donnerstag zum Spieleabend, da legen wir sowas auf. Also vielleicht nicht Vib Ribbon, aber Spiele, die Sie vor allem körperlich bedienen müssen. The game thus creates a subjectivity that embodies the values given to rhythmical mastery. Also das ist tatsächlich ein embodied game, weil Sie es vor allem sozusagen aus Ihrem Körpergefühl für Rhythmus heraus steuern können. Ja, andere Herausforderungen gibt es nicht. Und da entsteht als Spielersubjekt wirklich auch ein Spielerkörper. Und wenn Sie das Spiel mal 2 Stunden spielen, werden Sie die Welt auch eine Zeit lang anders sehen. Also das ist, durch Machtstrukturen entsteht das Spiel. Und wichtig ist, faithful to those principles, the player as subject is created. Not being faithful to the rules implies not being faithful to the event. Und Event meint ja das Spiel. And therefore losing the ontological status of subject. Wenn Sie sagen, das Spiel spiele ich nicht mehr. Und er nimmt hinterher das Beispiel Manhunt, was ja so ein Spiel ist, was die moralischen Grenzen des Players external to the games ausloten soll, dann sind sie halt kein Spielersubjekt mehr. Dann steigen sie aus dem Spiel aus. Und wenn sie in GTA den einen nicht foltern wollen, dann können sie halt noch Taxi fahren und Golf spielen, aber das Spiel an dieser Stelle nicht weiter voranbringen. Und wenn sie die Phosphorbomben ins Back of the Line nicht zünden wollen, dann ist das Spiel für sie an der Stelle auch zu Ende. So, being a player is an act of commitment to the rules, to the social community and to the game experience. Das ist, bedeutet es, ein Spieler zu sein. Und er sagt dann eben, Manhunt is by design encouraged to explore the limits of her player subject. Also die Spielerin muss da mal ihre moralischen Grenzen kennenlernen. How far she pushed the ethical boundaries of her subjectivity before her actions in the game are deemed unethical by the ludic phronesis, effectively halting her experience of the game. Und deswegen sagt der Manhunt, ist so ein Spiel, wo sie einen Schwerverbrecher spielen, der Gangsmitglieder brutalst hinrichten soll vor laufender Kamera. Sie drehen so Snuff-Videos und ist tatsächlich so ein Spiel, was vor allem auf Gore-Effekt setzt, ist in Europa, glaube ich, flächendeckend verbannt oder beschlagnahmt worden. Also gibt es inzwischen nur noch als Emulation irgendwo aus dem Netz oder über Online-Bezug, Online-Versand. Und es wird natürlich vielfach als, das ist so ein Spiel, was den Spieler völlig überfordert und zum Gewaltverbrecher ausbildet. Also so wurde es natürlich verhandelt, aber Sika sagt, nein, ganz im Gegenteil, wenn es ein Erwachsener spielt, der ethisch schon einigermaßen gefestigt ist, ist es ein Spiel, was ihn herausfordert, sich mit seinen eigenen Grenzen zu beschäftigen. Und es ist viel ethischer als ein Spiel, wo sie dann entweder gut oder böse werden. Er nimmt dann Star Wars, The Old Republic als Beispiel, also wo es klare Einteilungen gibt zwischen Good Side und Bad Side, und dann nimmt das Spiel die moralische Bewertung vor. Dieses Spiel nimmt keine Bewertung vor, zwingt sie zu grässlichen Dingen, und deswegen ist es viel ethischer, als ethisches Objekt viel wertvoller, weil man einen Reflexionsprozess anregt, den andere Spieler einem einfach abnehmen. Und das ist der Twist bei Sicar, dass ja die Spiele, die man so als ethisch feiert, weil sie Entscheidungen einem vorsetzen und man zwischen Gut und Böse wählen kann, als im Grunde genommen ethisch wertlos attributiert, und Spiele, die besonders herausfordernd sind, und vielleicht wäre Hatred dann auch dazu zu nennen, also solche Spiele, die im Grunde genommen immer das Prädikat besonders jugendversetzend zersetzend haben oder eben auch für Erwachsene nicht aushaltbar, das heißt ja Beschlagnahmung, also gewaltverherrlichend und keinem zumutbar. Das ist ja nochmal was anderes als nicht jugendfrei. So, und wer das, diese Spiele, die er da auch aufzählt, das sind für ihn häufig die interessanteren Spiele. Also das ist ganz interessant, wenn Sie sich mit Sicar beschäftigen wollen. Wie gesagt, fangen Sie mit dem Fröhlich an oder lesen Sie Foucault und dann Sicar. Ich will jetzt nur auf diesen Prozess der Subjektivierung abzielen. Der nächste Schritt ist, wenn wir sagen, das Subjekt entsteht durch Handlung, müssen wir uns anschauen, was ist mit Handlung eigentlich gemeint. So, und da habe ich lange, an dieser Passage habe ich lange gesessen, weil es so unglaublich viele Handlungstheorien gibt. Deswegen habe ich auch eine Arbeit dazu aufgeschrieben, wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, gerne auch eine Dissertation. Das ist im Rahmen von Computerspielen noch längst nicht abgegrast. Es gibt ja schon ein paar Werke, aber es ist noch vieles ungesagt. So, ich bringe jetzt mal so, also mit was man sich da beschäftigen kann, Rational Choice, also die Vorstellung, wir handeln auf Grundlage, wir haben die Physical World, haben dann ein Detection System, also wir sehen, wir hören oder wir fühlen was, also Wahrnehmung in der kognitiven Kette. Das wird dann gefiltert, was relevant ist, ins Kurzzeitgedächtnis und ins Langzeitgedächtnis verarbeitet. Dann gibt es so ein Control System, also was das irgendwie mit dem Gedächtnisinhalten abgleicht, und daraus entscheidet es sich dann Response Generator and Output Behavior. Und es gibt viele so Theorien, die davon ausgehen, dass wir so eine Maschine sind, die Input wahrnimmt, dann wird das irgendwie verarbeitet, kognitiv, und dann gibt es einen Output. Und das sind ganz viele Handlungstheorien, die darauf basieren. Aber für Computerspiele, diese Theorie ist mir jetzt zu gedächtnislastig. Dann gibt es das Belief, Desire, Intention, was ich deswegen, weil Sie das vielleicht schon kennengelernt haben, in der Informatik ist das ganz beliebt. Wurde auch entworfen von Bredman 87, also erstmal so als philosophisches Modell, und dann Mitte der 90er für KI übersetzt, ist so, naja, so leidig erfolgreich. Geht aber auch davon aus, gibt halt, sie haben Weltwahrnehmungen, haben dann eine Anzahl Option Generation Function, also können, haben Optionen und haben bestimmte Absichten und Wünsche. Das wird irgendwie gefiltert, und dann gibt es unten die Action Selection Function. Also Function, das ist alles schon auf KI gemünzt. Und Action Output. Also Handlung, auch hier basiert Wahrnehmung, dann wird das irgendwie verarbeitet, hier halt nicht nur mit Gedächtnisinhalten, sondern auf Grundlage von Belief, Desires und Intentions, wobei halt informatisch nicht klar ist, welche Datenstrukturen es sein sollen. Deswegen klappt das in der KI auch nicht so richtig, weil weder Beliefs noch Desires noch Intentions so richtig parametrisierbar sind. Es basiert auch hier auf der Vorstellung, wir sind eine rational arbeitende Maschine. Als Gegenmodell gibt es dann diese alternativen Rationalitäten, diese ganzen Cognitive Biases. Ich gehe die jetzt mal nicht alle durch. Es gibt diese tolle Grafik, wo wir überall kognitive Kurzschlüsse eingehen und sagen, ja, also es ist viel wahrscheinlicher, weil ich das kenne. Deswegen ist es viel wahrscheinlicher, dass es passiert, weil es einem Freund von mir auch passiert ist. Oder es liegt viel näher, also da kann ich schon was zu sagen, also ist das meine Lieblingswahl. Ich esse nur das, was ich schon kenne, was ich nicht kenne, kann ja auch schlecht sein und so. Also es gibt ganz viele so nicht rationale Entscheidung, würde man sagen, weil sie, wenn man sie so rational ausrechnen würde, müsste man sich anders entscheiden. Das ist dreimal rot gekommen, jetzt muss schwarz kommen, alles auf schwarz. Das Gesetz der kleinen Zahl, dass sich Wahrscheinlichkeitsverteilungen schon bei wenigen Versuchen zeigen. Und all solche Dinge sind hier aufgelistet und auch noch schön. Too much wie gehen Sie um, wenn es zu viel Informationen gibt? Nicht genügend Bedeutung, dann schaffen Sie sich Bedeutung. Sie filtern Informationen. What should we remember? Wenn es zu viel gibt, was sollen wir da uns von behalten? Eben was uns emotional anspricht. Oder need to act fast. Wenn Sie schnell sich entscheiden müssen, nehmen Sie halt bestimmt so Entscheidungen, die eben nicht rational sind. Ist ganz spannend, weil es eine ganz neue Form der Verhaltenspsychologie aufgemacht hat, indem man sagt, das ist ja nicht dumm, so zu handeln, aber unser Gehirn ist einfach zu schlecht. Also es kann so viel Informationen nicht verarbeiten oder so schnell entscheiden, also werden Abkürzungen genommen. Also im Grunde genommen ist es nicht irrational, sondern alternativ rational. aber nicht so, wie man es sich lange vorgestellt hat. In der Psychologie verbreitet ist das tote Modell, das Test Operate, Test Exit, was den großen Vorteil hat, es ist viel einfacher als die bislang vorgestellten. Sie gucken nämlich sich die Welt an, vergleichen von Ausgangszustand mit erwünschtem Zielzustand, also wie ist die Welt, wie sollte sie sein. Wenn es Diskrepanzen gibt, wird operiert, dann wird was gemacht. Erstmal muss ich auffinden, auswählen und anwenden von Mitteln und Maßnahmen zur Zielerreichung und dann Exit. Wenn ich dann die Welt so ist, wie sie sein soll, dann sind wir fertig. Das ist so ein, damit kann man ganz gut arbeiten. Der Knackpunkt ist hier das Auswählen von Anwendung von Mitteln, also auf welcher Ebene ist, wenn ich wieder, das ist mir zu warm, dann mache ich das Fenster auf, aber was ist die Handlung, das Öffnen des Fensters oder das Bewegen des Handgelenkes zum Griff, Umschließen des Griffes und Drehen des Handgelenkes, auf welcher Ebene arbeitet man, deswegen gibt es zusätzlich noch Ebenen, Regulationsebenen, die halt von der sensomotorischen Regulation, ich drehe irgendwelche Gelenke und spanne Muskeln an, bis hin zur Teilzielplanung. Das Ziel geht es aber darum, also ich will halt das Fenster öffnen oder erschließen, neuer Handlungsbereich, das wird immer abstrakter. Und das ist insofern wichtig, dass wir bei Spielen eben nicht anschauen, was macht der? Der drückt einen Knopf, ja, aber darum geht es doch nicht. Der will doch hier gerade was bauen oder der will doch was abbauen. Das ist einfach eine andere Regulationsebene. Und unsere Handlung muss alles umfassen. Um etwas bauen zu können, muss ich wissen, welche Knöpfe ich drücke. Aber manchmal reicht es sich nicht, die sensomotorische Regulation anzuschauen, sondern welche Handlungen, vielleicht Handlungsplanung oder Teilziehen oder Bereiche standen da im Hintergrund. All das führte mich zu diesem Modell, das ist jetzt Kubeck 2017, ist tatsächlich auch erstmal so ein erster Wurf. Also Sie haben eine Wahrnehmung der Welt, den imaginierten Soll, und den geben wir, das ist die Gliederung der weiteren Veranstaltung. Also Sie haben den interpretierten Ist-Zustand. Sie sehen ja nicht, wie die Welt ist, sondern Sie müssen es interpretieren. Da habe ich ja letzte Woche, denken Sie an das Beispiel von dem Mann mit dem Bier oder dem Hammer, also der das Bier und der mag mich ja gar nicht und wissen Sie, wohin Sie sich Ihr Bier gießen können. So, da interpretiert man einen Ist-Zustand, der im Zweifel gar nicht vorliegt. Neulich hat er mich gar nicht gegrüßt, das heißt er schon, aber ich nicht. So. Und einen imaginierten Soll-Zustand, wie sollte die Welt eigentlich sein? Und da wird eine Differenz wahrgenommen, also diese Diskrepanz in dem Toto-Modell und die führt dann zu einer Handlungswahl. Aber die Handlungswahl wird wiederum bestimmt von den Möglichkeiten, was kann ich eigentlich machen? Und wenn ich die Auswahl treffe, so ich könnte jetzt das Fenster öffnen, wie sähe die Welt dann aus? Eine imaginierte Änderung. Und auf dieser Grundlage impliziert, inklusive der Motive, Ziele, Normen und Werte, wie möchte ich eigentlich, dass die Welt aussieht? Also mit der Handlung, ich könnte auch eine Scheibe einwerfen, dann müsste ich nicht aufstehen. So einfach mein Handy nehmen, jetzt da durch die Scheibe werfen, dann hätte ich auch frische Luft. Die imaginierte Änderung würde dann schon meinem Ziel entsprechend Frischluft, aber insgesamt, also dann Handy kaputt, Fenster kaputt und so, nur streut, lieber nicht. Das wird aber nicht durch die Handlungswahl bestimmt, eigentlich ist das ja ganz klug, so zu handeln, aber so insgesamt entspricht es nicht meinen Zielen, Normen und Werten. So, und wenn ich dann eine Auswahl getroffen habe, dann wird gehandelt auf verschiedenen Ebenen, wird es umgesetzt und dann schaue ich mir die Welt an, gefällt sie mir und dann wird es halt wieder gemacht. Das ist der eine Teil dieses Modells, das ist sehr nah an diesen Tote und anderen Modellen. Es kommt damit so Kästchen und Pfeilen daher, sieht also ganz seriös aus. Und das andere ist der Sicard oder diese Subjektivierungstheorie, zu sagen, jedes am Spielprozess beteiligte Subjekt, also das Spielersubjekt, der intelligente, kluge Spieler, als dann auch das Community-Subjekt, hat so ein Modell und handelt entsprechend. Es gibt eine Handlung, die dann ausgewählt wird, aber man muss sich diesen ganzen Prozess für jedes der beteiligten Subjekte anschauen. Und dann kann man auch gucken im ludo-hermeneutischen Zirkel, wie die Entscheidung fällt und wo dann vielleicht das eine, ich breche das Spiel ab oder ich mache weiter. So, becoming a player is the act of creating balance between fidelity to the game situation and the fact that the player as subject is only a subset of a cultural and moral being who voluntarily plays, bringing to the game a presence of culture and values that also affect the experience. Also sie sind eben nicht nur optimierender Spieler, sondern sie sind auch ein kulturelles, moralisches Subjekt, eben external to the game, was sie auch mit ins Spiel bringen und das prägt natürlich die Spielerfahrung, ob sie das mögen oder auch nicht. Und mit diesem Modell, das ist jetzt recht komplex, also sie haben einerseits vier beteiligte Subjekte und andererseits hat jedes da so einen doch relativ umfangreichen Prozess hinter sich, kann man aber mehrere Phänomene erklären, die bis dahin, also irgendwie, es ist klar, dass es nicht richtig ist, aber doch unerklärlich bleiben, nämlich woher eigentlich diese Sorge um Transfer kommt. Also dass Menschen, erwachsene Menschen, die Killerspiele spielen, war schon der Name, das nicht aushalten und dann selber zu Killern werden. Da muss man sich fragen, wer formuliert sowas? Vor allem Menschen, die überhaupt keine Player Subjects haben. Die haben einfach noch nie gespielt. Die wissen noch nicht, wie sich das anfühlt. Die haben nicht nur ein Player Subject, die haben vor allem auch keine ludische Phronesis. Also die haben überhaupt keine Erfahrung mit diesem Medium. Wusste man immer, dass das vor allem von den Leuten formuliert wird, die sagen, sowas würde ich auch nie anfassen. Kann ja auch nichts Gutes sein. Das muss auch, die Wissenschaft, da muss ich gar nicht abwarten. Man weiß doch, dass sowas nicht gut sein kann. Die Wissenschaft ist sich da noch nicht einig, aber da brauche ich nicht warten. Das sind so Sätze von Politikern. Und das passiert eben, weil sie natürlich mit ihren Werten und Normen an die Handlungen rangehen, die das Player Subject auszuführen hat. Weil sie überhaupt nicht diese Differenz zwischen External und Inter oder Player Subject, External Subject kennen. Das kann man denen dann auch nicht vorwerfen. Man kann ihnen vorwerfen, dass sie sich nicht mit dem Medium beschäftigen, aber nicht, dass sie ein nicht existierendes Player Subject als Bewertungsinstanz heranziehen. Das können die einfach nicht, weil es nicht da ist. Geschweige denn, und dann spielen sie das vielleicht mal 5 Minuten, dann entsteht sowas. Also die Erfahrung habe ich gemacht, mit Leuten Counter-Strike zu spielen, die nie Counter-Strike gespielt haben. Am Anfang haben die riesen Angst, dass nämlich dieser Überschlag automatisch stattfindet und sie jetzt plötzlich gewaltenthemmt auf ihre Mitmenschen losgehen. Doch, das ist eine ernste Sorge, weil die ja medial geprägt sind und oder dass sie süchtig werden. Also Menschen, die noch nie ein Spiel gespielt haben, die haben große Sorge vor dem Medium. Bis hin zum Eifest, hier haben wir das dann auch. Wenn irgendwelche Schüler, ja, ich spiele nicht, warum, das macht ja süchtig und das ist immer richtig schwierig, nimmt man solche Leute auf und stellt sie sich ihren Ängsten oder nicht. So, und dann entsteht ein Player-Subject und dann sagen alle, ach, das ist das, aha. Und war das gut? Ja, aber irgendwie echt, ist mir zu kompliziert in der Steuerung. Und also viele bleiben dann auch nicht dabei, aber dann ist zumindest die Angst weg, weil sie sehen, ach, das ist das Player-Subject, damit kann ich gut umgehen, das manage ich und dann ist es vorbei. Und die Sorge haben vor allem die, die das noch nie gespielt haben oder die es versucht und haben und gescheitert sind, weil ihnen das Repertoire fehlt oder eben das Buddy-Schema, weil sie halt den Controller nicht bedienen können und im Prinzip die Game Experience als Player Subject nie gemacht haben. Also da entsteht dann diese Sorge um des Transfers und der Wirkung auf das externe Subjekt, weil sie nur das kennen und sich auch nur vorstellen können, wie kann denn das Spaß machen, andere Menschen zu erschießen? Ja, mach's doch mal. Also man erschießt ja auch keine anderen Menschen, sondern man erschießt ja so Pixel und eigentlich erschießt man sie auch nicht, sondern man nimmt sie aus dem Spiel. Also dann kann man so argumentieren, kennt man Mensch ärgerlich nicht, macht's ja auch Spaß. So, und das sei eigentlich nichts anderes. Aber es sieht auch so bildlich aus. Also es sind so, mit so Leuten muss man gar nicht diskutieren, das muss man abbrechen an der Stelle, weil sie es nicht nachvollziehen können, weil sie dieses Subjekt einfach noch überhaupt nicht in die Welt gebracht haben. Dann gibt es aber auch für erfahrene Spieler Interferenzerscheinungen. Also hier, das nenne ich mal Subjektinterferenzen. Also Spieler-Subjekt-Interferenzen führen unter anderem zu falscher Controller-Bedienung. Wenn Sie ganz lange ein Spiel gespielt haben und Sie wissen, R1 ist irgendwie Action, dann spielen Sie das nächste, das ist aber X-Action und R1 ist Ducken oder Springen oder wirft die Waffe weg. Also am Anfang ist es, weil es so embodied ist, ist es einfach, die Spielsteuerung ist einfach noch nicht eingeprägt. Sie müssen Ihr Buddy-Schema erstmal umwandeln. Also das kann so, Embodied Knowledge kann Ihnen im Weg stehen, wenn Sie ein erfahrener Spieler sind und es ist nicht immer nur hilfreich, aber man geht davon aus tatsächlich, dass Ihr Buddy-Schema flexibler wird und auch geschmeidiger, je öfter Sie es wechseln müssen. Also wenn Sie schnell zwischen verschiedenen Spielen wechseln, gibt es sozusagen so ein Meta-Wissen, dass Buddy-Schemata sich schneller austauschen lassen. Hier auf der linken Seite sehen Sie die Sorge der Nichtspieler. Wie gefährlich sind Ballerspiele? Naughty Bear ist eine Anleitung zum Amoklauf. Das ist tatsächlich ein Shooter, wo Sie ein Bär sind und halt sich durch die Welt ballern, aber also es ist vielleicht jetzt nicht für 12-Jährige, wie es gedacht ist, das angemessene Spiel. Wahrscheinlich aber schon, weil 12-Jährige ziemlich abgebrüht sind. Aber es ist sicherlich keine Anleitung zum Amoklauf. Das kann man nur behaupten, wenn man noch nie so ein Spiel gespielt hat. Und dann ist es aber auch verständlich. Und solchen Menschen muss man nicht ungeduldig, sondern verständnisvoll begegnen, so als würde ihnen was fehlen im Leben und was auch stimmt. Und man darf sie nur nicht ernst nehmen, sondern man muss ihre Sorgen ernst nehmen, aber nicht ihre Argumente. So, also das kann das eine sein, oder das war mein Erlebnis, als ich das erste Mal Metal Gear Solid gespielt habe. Ich kam aus eher so einer Shooter-orientierten, also ich habe Halo gespielt und Unreal. So, und dann ging ich halt davon aus, ich habe eine Waffe in der Hand, da kommen Gegner, mal los. Und bin nicht sehr weit gekommen, weil die mich immer sofort abgeschossen haben. Bis ich dann, so mein Assistent damals sagt, das ist ein Stealth-Game, das Stealth-Game, aha. Dann mal los, und dann habe ich mich da eingelesen. Aber das war einfach zu dieser Vorstellung, meine ludische Phronesis war sehr, sehr zentriert auf ein bestimmtes Genre. Und es ist klar, wenn Sie als Shooter Taktiken auf Stealth, Survival oder Cover-Spiele losgehen und in Gears of War immer meinen, also voll rein, Das Spiel sagt ja nun alles, Gears of War, du musst dich ducken. Du hast zwar eine riesen Ausrüstung, aber versteck dich, wo du kannst. Das muss man erstmal lernen. Und wenn sie das nicht lernen oder wenn sie was anders gelernt haben, dann entstehen solche Interferenzen oder Dialekte, dass sie das Gelernte aus der einen Sprache in die andere übertragen. Das ist ja so ein typisches Dialektzeichen. Ein fehlendes Community-Subjekt, also wenn es ihnen egal ist, dass es da Mitmenschen gibt oder sie denken, das ist alles der Computer, führt dann zu Camping, Friendly Fire, Rage Quitting, Ninja Looting, Kill Stealing, Cheating, Smurfing, Teammate Blaming, Harassing. Also es gibt so schöne Listen mit den schlimmsten Dingen, die man so machen kann online. Also wie sie griefen ihre Mitspieler gegen sich aufbringen. Und das ist so eine Liste, die, wenn sie mal online gespielt haben, werden sie das alles wiedererkennen. Also jemand, der ihnen dann, wenn der Kill den Erfahrungspunkt bringt, dann ist es natürlich viel cleverer, die anderen an dem Gegner sich abarbeiten zu lassen und den finalen Strike dann selber zu machen. Dann haben sie weniger Aufwand, aber mehr Punkte. Oder Ninja-Looting, die legen den Boss, sie holen sich die Schätze. Inzwischen gibt es Spiele, also die meisten lassen es gar nicht mehr zu, aber es gab halt mal so Momente. Oder wenn sie wütend sind, dann erschießen sie halt ihre Teamkameraden, um mal klarzumachen, dass sie damit nicht einverstanden sind. Oder verlassen sie das Spiel, weil die es ja eh nicht verdienen, mit ihnen weiterzuspielen. Und schuld sind sowieso immer die anderen und das gibt ihnen auch das Recht, den hinterherzustellen und die anzuschimpfen. Also das kennt man aus Community und zeigt einfach, da fehlt ein Community-Subjekt. Das mag ja klug sein, so in dem Moment, hey, ich krieg doch jetzt mehr Loot, weil ist doch clever, ich bin doch gut. Oder Spawn-Camping, ja, ich kann die doch viel schneller erledigen, ist doch clever, wenn ich da warte, wo sie spawnen, dann kann ich sie sofort wieder abschießen. Sie ruinieren nur eine Community-Erfahrung oder die Erfahrung von anderen, die Spielerfahrung. Und wenn es darum geht, eben nicht nur ihre Spielerfahrung zu optimieren, sondern die der gemeinschaftlich aller Spieler, die an diesem Spiel beteiligt sind, dann müssen sie sich anders verhalten. Und man kennt die Leute, die halt kein Community-Subject haben und das passiert dann. So, das überspringe ich jetzt mal. Es gibt so eine Untersuchung, dass halt so ein Spieler mehrere, in dem Fall reden sie von Identitäten am Start haben. Es gibt die Spieleridentität, aber auch den Spieler, den außerhalb, also gerade wenn sie im Teamchat sind, dann müssen sie sich ja irgendwie erklären. Und da erklären sie nicht nur die Handlung intradiegetisch, was passiert, sondern auch so, warum sie so ein cooler Typ sind und wie viel Action per Minute und warum jetzt gerade, als die Mutter reinkam, es nicht möglich war und so. Also die Idee ist, dass Gaming einen großen Anteil als Identity Constructing, sie konstruieren sich ihre Subjekte oder die wahrnehmbaren Subjekte als Identitäten, and Negotiating, sie verhandeln das auch, dass das jetzt angemessen war, so zu handeln. Gamers are focused on facework and presentation of self and gaming as something revolving around the gamer's ability to juggle a range of identities and skills in managing and manipulating identity on one hand and the configuration of identity by culture, society, gender, race, etc. Thus, gamers are first and foremost involved in a world of identity craft. Ja, das ist so Soziologensprech. Aber es ist sicherlich notwendig, wenn man sich Spiele anschaut, und das unterscheidet uns ja auch von sowas wie Filmstudies oder Literaturwissenschaft. Wir müssen viel stärker auf den Rezipienten schauen, weil er eben aktiv an dem Spiel beteiligt ist, und aktiv beteiligen heißt, da werden Körper erzeugt oder Körperschemata und da werden Subjekte erzeugt. Und das ist was anderes als im Film, wo man versucht, die Subjekte ruhig zu stellen und die Agency rauszunehmen. Hier geht es darum, dass wir die Agency wieder reinbringen. Das ist eines der wesentlichen Merkmale der Spiele. Und das ist nicht unschuldig. Das ist nicht einfach nur was Interaktives, was zwischen mir und dem Spiel stattfindet. So argumentieren Adelmann und Winkler auch. Interaktivität macht blind für die Frage der Aktivität. Wer handelt da eigentlich und was macht das Spiel mit dem Handelnden? So, und das ist jetzt die Gliederung der restlichen Stunde. Also einerseits Wahrnehmung, da habe ich ja nun schon in der Kognitionsvorlesung über die Signalentdeckungstheorie und solche Dinge gesprochen. Das spare ich mir jetzt mal, da nochmal drauf einzugehen, aber Sie können das ja dann entsprechend nachschlagen oder nachhören. Dann die Interpretation des Ist-Zustandes. Also wir nehmen die Welt wahr, aber nicht wie sie ist, sondern wie sie uns dann erscheint. Das schließt nahtlos an letzte Woche. Das waren auch Folien, die ich letzte Woche noch vorgesehen habe, weil die Interpretation ist ein kommunikativer und meistens auch ein sozialer Akt. Also man interpretiert die Welt nicht einfach alleine, sondern mit anderen oder auf Grundlage von Gesprächen, die mit anderen geführt haben. Und glücklicherweise gibt es da eine gut ausgebaute Theorie, den symbolischen Interaktionismus. Menschen handeln demnach Dingen gegenüber auf der Grundlage von Bedeutungen, die diese Dinge für sie besitzen. Und mit Dingen können sie auch Dinge in der Spielwelt einsetzen. Also sie handeln demnach, wie wertvoll sie das erachten, verhalten sie sich in dem Spiel entsprechend. die Bedeutung, und das kann eben sein, Community ist für mich ein Wert oder der Mitspieler als Ding, also das Game Object ist für mich was Wichtiges oder auch nicht. Und je nachdem, welche Bedeutung sie dem zumessen, so werden sie sich dann verhalten. Die Bedeutung solcher Dinge entsteht aus der sozialen Interaktion, die man mit seinen Mitmenschen eingeht. Also im Sozialisations- und Kulturationsprozess lernt man die Bedeutung vieler Dinge kennen oder indem man mit anderen spielt und dann auch merkt, wie die darauf reagieren. Und das ist auch der Grund, warum diese 12-jährigen League of Legends-Spieler so toxisch sind, weil die im Zweifel noch überhaupt kein soziales Bewusstsein entwickelt haben. Die kennen so ihren umgebenden Familien- und Freundeskreis und für die sind Fremde im Internet einfach Unpersonen. Und da kann man dann auch mal so richtig loslegen, weil das sowieso, also sie werden überhaupt nicht als Menschen wahrgenommen und das muss man denen dann sagen und dann irgendwann entwickelt die so ein, ja stimmt, das ist ja richtig, finde ich ja auch blöd und so. Aber das ist ja häufig, dass toxische Kommunikation ein Zeichen der Adoleszenz ist, in denen man sowas wie ein soziales Subjekt erstmal ausbildet. Und man sieht ja dann auch, wenn es losgeht und wenn plötzlich der Blick der anderen wichtig wird. Und vorher ist man einfach Kind und ganz irgendwie auch unschuldig und auch unbedarft in der Welt und es ist auch egal, was die anderen sagen, weil man als Bezugspunkt sozialen vor allem die Familie hat oder vielleicht ein paar enge Freunde. Also die Bedeutungen werden in einem interpretativen Prozess gehandhabt und abgeändert. Bedeutungen liegen den Dingen nicht bei, sondern sind Interpretationsleistungen, die man mit anderen eingeht. Menschen erschaffen damit die Erfahrungswelt, in der sie leben. Und so wie man bei Subjekten oder Körper erschaffen, da wird ja nichts physisch gestaltet. Natürlich die Welt selber wird nicht erschaffen, aber die Erfahrungswelt, wie ich sie sehe, das ist eine Konstruktion. Da kommt der ganze Konstruktivismus rein, der ist auch so ein Ableger des symbolischen Interaktionismus, ist der symbolische Konstruktivismus, dass wir uns die Welt in kommunikativen Akten erschließen und zwar nicht alleine, sondern mit anderen. Denken Sie dann auch externe Kommunikation, nicht nur embodied, sondern auch embedded und enacted knowledge. Die Bedeutung dieser Welten sind das Ergebnis von Interaktionen, und also Interaktionen hier verstanden als Interaktion mit anderen Menschen, nicht im Sinne von Mensch-Maschine-Interaktion, und werden durch die von Personen jeweils situativ eingebrachten selbstreflexiven Momente mitgestaltet, dass man darüber nachdenkt, was man gemacht hat, mit anderen darüber spricht und sich dann einigt, wie es richtig war. Es gibt ein nettes Spiel, also es gibt ja mehrere Spiele, die das so zum Inhalt haben. Bioshock 2, wenn Sie Little Sister sind, dann sehen Sie die Welt mal aus den Augen der Little Sister. Und die sieht ja ganz anders aus als die Welt, die Sie kennengelernt haben. Ein nettes Spiel, was Sie so online spielen können, ist Epi 1000 Milligramm, in dem Sie ständig so eine Droge nehmen müssen, damit die Welt hübsch ist. Und dann sind auch alle freundlich zu Ihnen. Und wenn Ihnen die Droge ausgeht, dann merken Sie, dass Sie in so einer Zombie-Apokalypse sind und alle Ihnen eigentlich nur ins Leder wollen. Und interessanterweise ändert sich aber auch die Spielmechanik. Also solange sie happy sind, solange passiert ihnen auch nichts. Und das Problem ist halt, den konstanten Fluss von Drogen aufrechtzuerhalten. Und da müssen sie sich irgendwann auch entscheiden, ob sie halt die grüne oder die blaue, nee, die rote oder die blaue Pille schlucken und die Welt halt in happy sehen wollen oder in dunkel. Ist echt raffiniert gemacht, im spielmechanisch auch umgesetzt, war so ein Game Jam-Ding, glaube ich, so ein Ludum Dare-Eintrag. Und ist heute immer noch spielbar und hat eine interessante Pixel-Ästhetik sogar auch noch, also so ein Blume-Effekt auf Retro-Grafik. Und das andere, ein ganz berühmtes Spiel wäre ja Shadow of the Colossus für das Thomas-Theorem. Wenn Menschen eine Situation als so oder anders beschaffen definieren, Kolosse sind böse, weil Gegner, Endbosse sind zu besiegen. Und von dieser Situationsdefinition ausgehend handeln, weg mit dem Kerl, da sind die Folgen solchen Handelns real, Boss tot. Ganz gleich, wie irreal die Situationsdefinition war. Und wenn Sie das Spiel kennen, wissen Sie ja, wie die Situationsdefinition sich dann gegen Ende des Spiels ändert. Was ein großer, also gut, das Spielerlebnis ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit den Kolossi, aber das ganze Spiel basiert darauf, dass Sie sich mit Ihrer ludischen Phronesis halt diesen Kolossen auch nähern und sich dann irgendwann die Frage stellen, was tue ich hier eigentlich? Und das ist ein wesentlicher Teil des Spielerlebnisses. So, und das kann man als Frage der Interpretation der Welt. Es ist viel wichtiger, wie Sie die Welt interpretieren, als wie sie ist. Denken Sie an den Mann mit dem Bier, nicht? Der handelt auf Grundlage der Wahrnehmung, dass sein Nachbar ihn nicht ausstehen kann und handelt entsprechend und schimpft dann auch entsprechend und lässt sich auch durch nichts davon abbringen. Davon weiß ich ja gar nichts, log er, weil man ja weiß, wie die Welt in Wahrheit ist. Also das führt so ein bisschen in die Erkenntnistheorie, die ich jetzt nicht weiter betrachten will, wie die Welt denn tatsächlich zu sehen wäre. Der nächste Schritt wäre Motivation. Also wir haben jetzt die Welt gesehen und das überspringe ich, die Imagination hier, Imagination des Sollzustandes, wie die Welt sein soll, lässt sich aber genauso aus solchen Symbolen zusammensetzen. In der Welt, in der es keine Kolossi mehr gibt, die wäre einfach besser. Und man sieht die Differenz und handelt entsprechend, weil man bestimmte Motive und Anreizklassen hat. was sind Motive in der Psychologie, Anreizklassen, thematisch voneinander abgrenzbare, aber positiv bewertete Zielzustände. Also zum Beispiel Macht, Selbstbehauptung, solche Dinge. Motive werden nun als individuelle Präferenzen für bestimmte Anreizklassen verstanden. Und das hier Motivation, und hier ist jetzt gemeint, also was ich im Folgenden anschaue, die Motivation der Spieler, nicht der Spielersubjekte. Die Anreizklassen des Spielersubjekts ergeben sich aus den Spielzielen. Bring sie alle um, bau dieses Haus, bau diese Stadt auf, komme bis zum Ende, rette die Welt. Töte den Drachen, befreie die Prinzessin und rette die Welt. Also das sind so Anreizklassen von Spielersubjekten und sich denen zu unterwerfen ist Teil des Spiels. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Motivation auch auf den Spieler, auf externen Spieler überschlägt, sondern ganz im Gegenteil, es kann auch zu einer aktiven Auseinandersetzung dazu führen, ob das denn angemessen ist, immer diese Ziele zu verfolgen. Also Motive, Ziele, Normen, Werte. Und Sie sehen, hier könnte man noch viel mehr sagen über Ziele, über Normen und über Werte. Ich rede jetzt nur über Motive. Also diese Veranstaltung wäre, glaube ich, ein ganzes Semester könnte man damit füllen. Aber gut, ich habe es jetzt mal ein bisschen eingeschränkt. Ich denke, Sie sehen, worauf es hinausläuft. Sie kennen sicherlich schon diese, haben wir auch schon regelmäßig besprochen, die Four Types of Fun und die vier Spielertypen und die vier Formen der Motivation, Spiele zu spielen. So. Häufig sind es vier oder mal fünf, mal acht. Hier gibt es mal 10. Das ist auch ganz nett, weil Quantic Foundry ist noch nicht so bekannt. Ich habe es deswegen mal reingelegt. Die haben das auf Grundlage von Umfragen gemacht mit Online-Spielern. Die haben, glaube ich, über 150.000 Ergebnisse. Also es ist zumindest empirisch deutlich robuster als das Bartle-Modell, der gesagt hat, ich habe mir das mal so angeguckt und bin auf folgendes Modell gekommen. Und so. Also hier hat man wirklich empirische Grundlagen, die das in 6 Klassen einteilt, es sind sogar 12, nicht 10, und jede der Klasse hat 2 unter, also Action ist dann Destruction oder Excitement, Social ist Competition, Community, in der Klasse Mastery geht es um Challenge und Strategy und so weiter. Ich will das jetzt nicht intensiv kommentieren, das ist eine Methode, wie man sich Spielermotivation annähern kann, die Frage, warum spielen die das Spiel überhaupt, was suchen die darin, und ist wieder so der Versuch, Spieler zu kategorisieren, weil die das verkaufen natürlich dann so als Berater, die kann man bestimmte Spielertypen ansprechen und monetarisieren. Also ab wann sind die bereit? Manche sind halt bereit für Completion Geld auszugeben, dann haben sie aber zumindest jedes Item. Manche geben für Fantasy Geld aus und bezahlen monatlich ein Abo, dass sie in ihrer Fantasy-Welt bleiben können. Andere für Discovery oder für Community und bezahlen dann da entsprechend. Also es ist sehr stark bei denen auch ausgelegt auf die Frage der Monetarisierung dieser Erkenntnisse. Dann gibt es, vielleicht weil es so gut dokumentiert und so gern zitiert wird, das Selbstbestimmungsmodell von D.C. Rigby und Ryan, die ganz unabhängig das formuliert haben von Spielen und dann eben mit Glue to Games auch ein Buch vorgelegt haben, die das auf Spiele beziehen. Also da geht es um 3 Grundbedürfnisse, die eher so als axiomatisch gesetzt werden, nämlich Menschen wollen immer sich kompetent fühlen, need to be effective in dealing with the environment. Es gibt Relatedness, need to have a close, affectionate relationship with others. Man möchte irgendwie mit anderen was zu tun haben. Und Autonomy, need to control the course of their lives. Und sie sagen, jeder hat diese 3 Grundbedürfnisse, sind auch gleich stark und kann man nicht gegeneinander abwägen. Und das Ziel ist es, der Handlungen möglichst viele davon zu befriedigen. Weil immer wird irgendwo, da wird irgendwie eine Lücke festgestellt, also ich fühle mich gerade nicht kompetent, was kann ich tun, um wieder mich kompetent zu fühlen, oder ich habe zu wenig Beziehungen, was könnte ich tun, um das zu ändern, dann gehe ich lieber mit den Freunden weg, als an meiner Kompetenz zu arbeiten oder so, oder umgekehrt, ich bleibe lieber zu Hause, weil ich dann arbeiten kann und dann gehen die anderen halt schwimmen, aber ich nicht. Und Autonomy ist halt, ich bin irgendwie zu abhängig und möchte mich selbst als Individuum wahrnehmen. Wer mich kennt, weiß, ich arbeite lieber mit 4 Grundbedürfnissen nach Klaus Grave, da kommt nämlich noch was, die ich völlig vergessen habe, die 4, nämlich Lustgewinn, Unlustvermeidung dazu, was bei Spielen ja nicht unerheblich ist. Dass man manchmal Dinge macht, nicht weil man mit anderen was, also gerade wenn man ein Solo, ein Singleplayer-Spiel spielt, manchmal geht es um Kompetenz, man möchte sich als klugen, als guten Spieler empfinden. Aber manchmal geht es einfach auch wirklich nur darum, Spaß zu haben. Das kann man auch am besten noch mit anderen zusammen machen. Das Bindungsbedürfnis und Lustgewinn, das ist ja das Allergrößte, vor allem wenn man dann noch eine Selbstwerterhöhung hat, weil man gewonnen hat. Das ist so einer der Gründe, warum Spiele so anziehend sind, weil sie in der Lage sind, diese 4 Grundbedürfnisse auf einmal zu befriedigen. Im Einzelnen sieht das so aus, zum Beispiel Kompetenz, hier sieht man es bei Lips 2008, legen wir am Donnerstag auch auf.
Also Spieler haben das einfach ganz großartig drauf, auf verschiedenen Ebenen ihr Bedürfnis nach Kompetenz zufriedenzustellen. Zum Beispiel ganz granular, wie sind sie in dem Moment? Haben sie den Ton getroffen oder nicht? Haben sie das mit Vibrato gesungen? Dann gibt es nochmal einen Bonus mal 6. Und man sieht auch, wie viele Punkte man sich da jetzt aktuell verdient hat. Das ist das Aktuelle. Dann gibt es die anhaltende Kompetenz, so Kombos im mal 4. Wenn sie lange Zeit richtig singen, dann kriegen sie einfach noch mehr Punkte drauf. So, oder sie kriegen solche Badges, hat irgendwie schon 5-mal das Vibrato geschafft oder trifft regelmäßig die Note und solche Sachen. Und darüber gibt es die kumulative Kompetenz, wie viele Gesamtpunkte haben sie und anhand derer werden sie dann mit ihrem Mitspieler gemessen und können dann hinterher sehen, wer hat eigentlich laut Spiel besser gesungen. Und das ist so eine Möglichkeit, also wie sie die Kompetenz von Spielern also auf die Sekunde genau oder sie in dem Fall ja wirklich Sekundenbruchteil genau bestimmen können und verschiedene Kurzzeitgedächtnis, Mittel- und Langzeitgedächtnis praktisch bedienen, dass man dann am Ende auch wirklich sieht, wie war die Gesamtperformance. So, das sind Spiele unschlagbar, also Schule schafft das nicht und kein anderes, wo sie Kompetenz aufbauen, also kein anderes Bildungssystem schafft es ihnen so schnell eine Rückmeldung zu geben, also sie geben eine Arbeit ab, dann müssen sie ein Semester warten, bis sie ein Feedback bekommen. Wir wissen, dass das nicht gut ist, aber was sollen wir denn machen? Also so, dann werden natürlich Spiele viel besser, sofort zack abgeben, eine Stunde später, ach hier auf die Sekunde genau sieht man, war was oder war es nicht, try again. Das Problem ist, die KIs sind zu mies, um das bewerten zu lassen. Insofern, wir können ihnen nur Kompetenzrückmeldung geben als von Mensch zu Mensch und da gibt es halt viele, die das auch gleichzeitig brauchen. Autonomie als Spielerfahrung hat man in Open World oder halt in Spielen, wo sie Handlungsbefähigung haben, wo sie handeln können. Und das ist auch einer der Gründe, vielleicht, was eben Adelmann und Winkler so kritisiert haben, Spiele ermöglicht ihnen diese Handlungsräume, die ihnen in der echten Welt fehlen. Wann sind sie das letzte Mal auf ein Pferd gestiegen und sind durch die Landschaft geritten? Das wird eine Zeit lang her gewesen sein. Und wenn sie auf dem Pferd sitzen, dann dürfen sie nur über die Koppel und also ist alles recht schwierig. In Spielen kann man all das ausleben, diese Autonomiebedürfnisse und sagen, ich kann einfach mal handeln, wie ich will und wenn der Händler mich nicht mehr mag, dann gehe ich einfach in die nächste Stadt. Und das funktioniert sehr gut. Für Adelmann Winkler ist das so Kritik der Kulturindustrie. Ja, aber das ist ja eigentlich nur zur Betäubung des Ohnmachtsgefühls und dass sie sich in der Para-Aktionen fühlen sie sich zwar mächtig und stark und haben Kontrolle und so, aber das kaschiert ja nur, wie unbedeutend und klein sie in der Außenwelt sind und das ist ja die, in der sie leben müssen. Also die Diskussion wird seit Adorno geführt, das hat er schon in Filmen unterstellt. Filme, also so Unterhaltungskino und Unterhaltungsmusik dient nur dazu, die Arbeitskraft der ausgebeutet Beschäftigten wiederherzustellen, indem sie sich mal entspannen, eskapistisch fliehen und am Montag sollen sie aber bitte wieder pünktlich an dem Fließband stehen. Und damit können sie dann aber Freitag und Samstag können sie einen drauf machen. Also das ist so das Drama der Kulturindustrie und das wird halt von Winkler und Adelmann übersetzt auf die Pseudo-Aktivität von Computerspielen. Insofern ist sicherlich an beiden Seiten was dran, gerade das Eskapistische kann man kritisch sehen, aber warum eigentlich, was ist an Eskapismus so schlecht, dass man mal Autonomieerlebnisse hat, die man vielleicht in dieser Gelegenheit so nie bekommt. Wann können Sie schon mal beliebiges Auto fahren oder Raketen oder Raumschiffe fliegen oder eben auf Pferden durch die Wildnis reisen? Das dritte Grundgefühl nach DC Ryan, Beziehung, Relatedness, das erlebt man natürlich nur in Multiplayer-Spielen. Manche erleben das so in parasozialen Interaktionen, also in Spielen, wo es eine gute KI gibt und sie wirklich eine Beziehung zu dir aufbauen können. Aber in der Regel sind das völlig andere Spielerlebnisse, wenn sie es mit anderen erleben und wirklich eben die Beziehung zu anderen auch pflegen können. Hier sieht man so einen Raid aus Wildstar, die halt eben nicht nur hau drauf ist, sondern die enormen Koordinationen, die so einen guten Raid vorausgehen, wo jeder weiß, was er wann zu tun hat, wer heilt wen, wer geht wann nach vorne, wer hat welches Item und wann wird es wie eingesetzt. Das sind ja zum Teil komplexe Choreografien, die sich über zum Teil ja eine halbe Stunde hinziehen oder ich glaube sogar 2 Stunden hinziehen können, damit so ein Raid erfolgreich ist. Und wenn einer einen schweren Fehler macht, ist alles hinüber, die ganze Arbeit von allen. Entsprechend groß wird das auch gefeiert, wenn man das schafft, weil es wirklich eine logistische Meisterleistung ist und es ist enorm Teambuilding. Und das kann man auch entsprechend benutzen, dass man mit Leuten zusammen so ein Spiel aussucht und sagt, heute spielt man mal gemeinschaftlich das, vielleicht auch online und schließt sich zusammen, weil man ganz andere Formen der Beziehungsbildung gestalten kann in Online-Spielen als in der echten Welt. Da hat man halt, also wann kämpft man mal gemeinschaftlich und rettet die Welt? Also da kann man gemeinschaftlich ins Kino gehen, aber es ist irgendwie nicht dasselbe. So, und das, dieses Gefühl hier gemeinschaftlich kompetent und autonom und in Kontrolle zu sein, das schaffen Spiele viel besser als viele andere Erlebnisse. Klar, es gibt natürlich
Sport und alle möglichen Formen des, Sport ist auch ein Spiel. Also es gibt alle möglichen Formen des Probehandels, Alternativhandels, um irgendwie beziehungsstärkend zu sein. Aber Computerspiele können da ganz großartig drin sein, aber sie können es auch großartig kaputt machen, wenn die Beziehung halt so zum Zwang wird und jeden Freitag müssen wir hier von 8 bis um 2 raiden. Das ist ja einer der Gründe, was Computerspiele dann auch zu so etwas schwierigen Medien macht, wenn darunter das andere Leben leidet. So, und als letztes Lust Unlust vermeiden, was eben, wie gesagt, Desi und Ryan überhaupt nicht aufnehmen, was mich sehr verwundert, weil es ja doch eines so ein ganz fundamentales Erlebnis bei Spielen ist, nämlich Victory oder Game Over. Das eine sucht man, das andere versucht man zu vermeiden. Und manchmal ist es genau so einfach. Also man hat ein Spiel, was ein Prinzip, also ist völlig egal, was man hat. Das Spielersubjekt macht da mit. Man nimmt aber keine Kompetenz außerhalb der Spielwelt mit. Ist auch egal, man wird besser in diesem Spiel. Und jeder Victory in den höheren Leveln wiegt auch mehr, weil man weiß, das hat man sich echt verdient. Also Kingdom Rush ist so ein ganz hervorragend. Wenn Sie mal ein Tower-Defense-Spiel suchen, was Ihnen eine Woche Ihres Lebens klaut, dann spielen Sie Kingdom Rush 1 bis 3, weil das einfach ein tolles Spiel ist, funktioniert hervorragend und gibt Ihnen genau dieses Gefühl von Kompetenz und Achievement. Und das andere ist, wenn Sie sich frustrieren wollen, dann setzen Sie sich an die Arcade vorne und spielen eine Runde Pac-Man und haben das Gefühl, dass Sie trotz allem irgendwie nichts von Computerspielen verstanden haben. Was gibt es noch zu nennen bei Motivationsstrategien? Das fand ich eine nette Anmerkung, das passt auch hier gut in das Kapitel. Wie motiviert man eigentlich Spieler? Na, indem man sagt, hier gibt es Grundbedürfnisse zu befriedigen, hier gibt es ein Lack, eine Lücke und die gilt es also zu stopfen. Und da gibt es die nette Beobachtung von Leif Alexander. It seems that when you want to make a woman into a hero, you hurt her first. So Tomb Raider, darauf bezog sich das auch. Also man muss die Frau verletzen und dann wehrt die sich und steht dann halt irgendwie die Situation durch. Aber when you want to make a man into a hero, you hurt also a woman first. Also den Männern muss man die Frauen umbringen, damit die zu Helden werden. Und die Frauen muss man irgendwie körperlich bedrohen oder schinden, damit sie dann zu Helden werden. Die Frage, die man jetzt diskutieren kann, welche Grundbedürfnisse werden eigentlich dabei angesprochen? Und sowas wie Survival ist kein Grundbedürfnis und auch der Beschützerinstinkt ist kein Grundbedürfnis, zumindest nicht nach der Theorie von den eben genannten. Jetzt mal Frage ans Publikum, 5 Minuten. Welche Grundbedürfnisse werden dabei angesprochen oder sollen angesprochen werden, wenn Sie sagen, Sie töteten seine Frau und seine Kinder und jetzt muss er sich rächen? Warum triggert das irgendetwas an? Und zwar, ich gehe mal zurück, hiervon. Oder nehmen wir die 4 hier nach Grabe. Welche Bedürfnisse werden da, zumindest dem Player-Subject in dem Fall, aber die Hoffnung ist, das reicht, um den Spieler auch zu motivieren, das Spiel zu spielen. Ja.
Ja, dass man halt irgendwie dann was handelt, die Selbstverteidigung, dass man nicht einfach nur tatlos zugeschaut hat.
Genau, aber welches Grundbedürfnis wird angesprochen? Also Relatedness, Autonomy, Kompetenz, was will man Kompetenz? Sie wollen das, wobei tatsächlich Kontrolle, Sie wollen die Situation unter Kontrolle bringen, aber Ihren Selbstwert, warum ist Ihr Selbstwert hat darunter gelitten, wenn in der Geschichte Ihnen irgendjemand, Sie kannten die Frau ja überhaupt nicht, das ist so ein Flashback und irgendwie, man kannte sie nicht, plötzlich ist sie weg, bevor sie
gestorben
ist.
Genau,
das ist aber, genau, okay, Kompetenz, das ist tatsächlich hier Autonomy, die Lage zu handeln ist nicht gut zu handeln, aber die, überhaupt in der Lage zu sein zu handeln ist Autonomie und gut zu handeln wäre dann Kompetenz. Und das ist tatsächlich, mal klar, man will ja auch ein Ziel erreichen, also es ist beides. Und was ist mit Relatedness, wird das Bedürfnis auch angesprochen, was würden Sie sagen? Warum tötet man immer die Frauen und die Kinder und nicht, man hat ihm sein Auto gestohlen oder so, also es zieht irgendwie nicht so gut, ne? Merkt man gleich. Sie haben ihm die Schnürsenkel durchgeschnitten. Also so fangen Parodien an. Aber so ein sich ernst nehmendes Spiel, da muss schon jemand dran glauben, mit dem man irgendwie glaubwürdig eine Beziehung hatte. Weil irgendwie klar, das war jemand, der war wichtig in meinem Leben und sonst hätte man sie auch nicht geheiratet und nimmt sie weg. Also ist das so, motiviert man Männer. Wie motiviert man Frauen? Also man misshandelt sie und lässt sie aus ihrer Situation ausbrechen. Inwiefern werden da die Grundbedürfnisse angesprochen? Was würden Sie sagen, wenn das stimmt? Ich weiß, also müssen wir mal empirisch prüfen, wie oft das der Fall ist, aber dass man Männer motiviert, indem man diese Damsel in Distress oder In the Fridge, wie das Sarkisian so nett genannt hat, Woman in the Fridge, das ist schon eine Trope, die ziemlich häufig vorkommt, kam und immer noch vorkommt. Ist zwar nett gemeint, dass man immer Prinzessin Peach retten muss, aber es ist halt dann doch, also sie wird zwar nicht umgebracht, aber es ist dann auch halt ziemlich wiederkehrend. Aber wie ist das bei Frauen? Um Frauen irgendwie zu motivieren, wir müssen nicht diskutieren, ob es stimmt. Aber was passiert, wenn sie die Spielfigur misshandeln? Was wird da an Motivation freigesetzt?
Ja.
Das ist eigentlich im Grunde Autonomie.
Ja, Autonomie wird eingeschränkt.
Weil der verliert halt die Kontrolle quasi und man möchte ja die zurückgewinnen.
Genau, ja. Ist bei dem Mann allerdings auch, der hat auch die Kontrolle über seine Familie verloren und will, oder über die Situation und will sie halt zurückgewinnen. Das ist ein großer, also das ist eine große Motivation, dass man den Leuten sagt, du hast, da ist dir was entglitten und du musst es wieder kriegen. Ja. Was noch? Kompetenz? Ja, nein, nein, ja, weiß man nicht. War Lara Croft in ihrer Kompetenz beeinträchtigt, als sie beinahe von den, ja?
Ja, ich würde jetzt erstmal nicht sagen, sie war beeinträchtigt, sondern in dem Zeitpunkt, ich habe das Spiel gespielt, also zu dem Zeitpunkt hatte sie die Kompetenz noch gar nicht.
Genau.
So, und sie fühlte sich, oder beziehungsweise man versucht vielleicht auszudrücken, momentan bist du den Leuten noch nicht gewachsen. Und da ja. Könntest du vielleicht was ändern.
Okay, so könnte man sagen, ja, man kann, weil man den sich, man hat, man, es fehlt an Kompetenz und es fehlt an Autonomie. Bei dem Mann ist es eher so, du bist schon kompetent, du musst es jetzt nur noch umsetzen. Also dir, das so funktionieren diese ganzen Actionfilme, meistens lernt der nichts mehr dazu, der bringt sie halt alle um. Aber der konnte das schon vorher. Und es war ein Fehler, sich mit dem anzulegen. Bei der Lara Croft-Situation ist eben ganz klar, die ist auch noch nicht imstande, sich hier zu wehren. Also ihr fehlt die Autonomie und die Kompetenz. Unlustvermeidung sicherlich auch, keine angenehme Situation. Wie ist es mit Relatedness? Braucht Lara Croft irgendjemanden? Selbst Nathan Drake brauchte einen, aber was ist mit Lara Croft? Braucht Lara Croft jemanden? Ja?
Also in dem ersten Spiel von 2013, also erstes ja. Spiel
sage ich
jetzt.
In dem Reboot da.
Genau. Da ist es, geht es sehr lange um diesen Conrad Ross noch, der so als Vaterersatz dient, an dem sie sich auch immer orientiert. Mhm. Also zumindest im ersten Teil braucht sie auf jeden Fall jemanden, an den sie sich hangeln kann, weil sie diese Situation nicht gewöhnt ist. Im zweiten Teil ist es nicht mehr so stark, glaube ich. Mhm.
Aber in der Situation, in der sie halt fehlende Kompetenz sich zu wehren und fehlende Autonomie da einfach loszulaufen, hat das irgendwas mit Relation zu anders zu tun? Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, in der Situation, ich gehe jetzt mal ein bisschen weit. Vermutlich wäre es für Sie angenehmer, wenn da jemand bei wäre, den Sie kennt.
Das stimmt, aber war jetzt nicht. Also es ist im Gegensatz zu Max Paynes Familie, die ja ganz klar auf Relatedness abzielt, die Situation. Also wenn man irgendjemand oder Kratos, es sind ja ganz viele so Fälle, Kratos da in God of War. Also da geht es ja immer um Beziehungen, die da halt zerbrochen sind. Und auch in The Last of Us, also kommt irgendwie die Tochter um. Also es gibt immer irgendwo jemand, der dann stirbt. Aber in dem Fall von Lara Croft ist sie ja dann doch mit sich selber beschäftigt. Also tatsächlich geht es da um ähnliche Grundbedürfnisse, aber die werden anders artikuliert. Und es gibt selten, bei Filmen gibt es das schon mal, dass sie halt dann irgendwie der Frau ihre Familie wegnehmen und dann wird sie halt auf die Killing Spree geschickt. Ist aber viel seltener. Also diese Vorstellung, dass Männer beschützen sollen und sich auch im Prinzip für den Zusammenhalt der Beziehung zuständig fühlen sollen und interessanterweise dafür dann auch die so körperlich einstehen, ist in Spiel so Klischee-Narration ausgeprägter. Inwiefern Frau Alexander da recht hat, das müsste man, glaube ich, echt mal empirisch überprüfen. Also was sind die Rahmenhandlungen der gängigen Spiele und inwiefern also nutzt es halt diese Standard-Erzählform aus. Gut, ich mache aber mal weiter. Handlungsmöglichkeiten. Also in diesem Diagramm sind wir jetzt hier unten rechts. Ich habe die Interpretation des Ist-Zustands. Ich habe meine Motive, die ich auch für den imaginierten Soll-Zustand einsetze. So sollte die Welt sein. Und überlege mir jetzt, was kann ich machen? Ups. Handlungsmöglichkeiten des Spielers, Subjekts, nicht der Spielerin in dem Fall. Also jetzt gucke ich mir nicht an, weil die Spielerin, die Operationen der Spielerin beschränken sich auf Bedienung der Interfaces in der Regel. Also da hat man tatsächlich nur die Möglichkeit, diesen Controller zu lernen, aber was die Spielfigur oder das Spielersubjekt macht, das ist in dem Fall spannender. Wie geht man das als Game Designer an? Wir möchten ja, dass das Repertoire der Handlungsmöglichkeiten groß wird. Ich habe die Folie ganz bewusst gewählt, weil Sie ja sich die Woche damit beschäftigen. Also es gibt ja verschiedene Formen, wie man Handlungsmöglichkeiten in Spielen visualisieren kann. Handlungen sind Verben in Spielen. Also welche Verben gebe ich dem Spieler überhaupt an die Hand? Und da kann man dann das Spiel als System auf einer relativ abstrakten Ebene ganz gut mit beschreiben. Und der Vorteil dieses Diagramms soll ja sein, zu sehen, welche Verben führen eigentlich ins Nichts. Also das kann man zwar machen, aber es ändert nichts am Spielsystem. Also es ändert keine Statistik, irgendein Wert wird nicht geändert, kein Objekt wird dadurch beeinträchtigt oder beeinflusst. Und solche Verben müsste man überarbeiten, weil das Spiel als Spiel dann nicht mehr gut funktioniert. Und dann gibt es halt dieses Game Design with Verbs, was ich letztes Semester im Level Design ja schon mal erwähnt hatte, als Frage, was sind so die Kernverben eines Genres, zum Beispiel Run und Jump für Plattformer, und dann kann man vielleicht noch Shoot dazu nehmen, wie dann hätten wir vielleicht so ein Metroidvania, also eher so ein Action-Adventure, Action-Plattformer, wo man ab und zu earned Verbs, also man muss was dafür tun, dass man mal schießen kann, so wie Mario halt diese Feuerblume braucht, aber die Kernmechanik oder die Kernverben bleiben erhalten. Und da gibt es, Sie sehen noch andere, der Vortrag heißt ja auch Game Verbs for Change, also welche Verben sind eigentlich sinnvoller, und Run und Jump gehören jetzt nicht dringend dazu, aber sowas wie Heal, Love, Learn und Attract sind vielleicht Verben, die man auch anderen Subjekten, die auch andere Subjekte brauchen und nicht nur Spielersubjekte. Wenn Sie das interessiert, ich habe hier nochmal die Links für diejenigen, die in dem Level Design nicht saßen, habe ich nochmal hinzugefügt, finden Sie auch bei Jarwin eine ganz schöne Liste. Er nennt das netterweise auch Library of Game Mechanics, also seine Verben sind im Wesentlichen Spielmechaniken, und hat, glaube ich, da mehrere Dutzend aufgelistet, wie man sie auch in Spielen unterbringen kann. Auch das hatten wir schon mal, auch das nochmal zur Auffrischung, what happened here, also avoid disconnects. Erzeugen Sie keine Situationen, die dem Spieler Lust machen, Verben zu benutzen, die er nicht hat. Also jetzt hier in Fallout 3 irgendwelche Liebesszenen im Bett. Okay, es gibt überhaupt keine Expectations related to cuddling. Also es gibt bislang nicht die Möglichkeit, körperliche Interaktionen mit anderen Spielern oder mit NPCs einzugehen. Deswegen ist die Szene in Ordnung. Aber so smashed by a door, da hat man das Gefühl, es ist eine alternative Möglichkeit, Gegner zu töten, will ich auch können. Und dann sucht man an jeder Tür nach dem Schalter, um den überraschend die Tür zu schließen, und findet dann nichts. Also don't create situations we would want to create ourselves. Dead NPC squashed by doors. Oder can we go, also sozusagen ein Motorrad, was sie dann benutzen können. Und das würde man, also es sind so Situationen, die das evoziiert, die man auch gerne mal ausprobieren möchte, und sucht dann vielleicht die Möglichkeiten, dieses Motorrad zu starten oder mit Motorrädern über Hindernisse zu springen, was dann GTA ja auch ermöglicht. Aber gerade wenn Sie davon ausgehen, das sind Spieler, die vielleicht GTA kennen, dann zeugen Sie kein jetzt Environmental Storytelling, erzeugen Sie keine Situation, wo der Spieler das Gefühl hat, Mensch, da, die haben hier ein Auto, so ein Motorradrennen gemacht, und da ist was schiefgegangen. Motorradrennen würde ich auch gerne mal machen, und ich weiß, dass es im Spiel möglich ist. Da müssen Sie halt auf die verschiedenen Subjekte des Spielers eingehen, auf den Anfänger, der vielleicht nichts mit hat, weil er ja noch nie Motorrad gefahren ist, aber vor allem den erfahrenen Spieler, dem dürfen Sie keine Spielmechanik schmackhaft machen, die Sie dann nicht bedienen. Das heißt dürfen, sollten, das sind aber so Designhinweise, deswegen ja auch so Dinge, auf die man achten kann. Selber bei den Handlungsmöglichkeiten, wie gesagt, es entsteht diese verschiedenen Phasen, was hier Aesthetics of Repetition genannt wird. Also es gibt verschiedene Phasen, ein Spiel sich anzueignen. Auch das muss man wissen. The first time is unfamiliarity, also sie sind irgendwie nicht gewohnt, mit der Steuerung umzugehen und kennen auch die Regeln nicht, und alles ist neu und frisch. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie dann sie überfordert oder sie überhaupt nicht mitkriegen, was zu tun ist. By playing the game numerous times, the game world will become increasingly familiar. Es wird dann irgendwie klarer für Sie. The peak result of such a learning process may be trance-like immersion. Trance-like immersion, also dass Sie sich wirklich immersiv in diese Welt versetzt fühlen, in the virtual world, because of the strong neuronal links that are forged between perception, emotions and actions. Also Embodiment, was wir ja schon besprochen hatten. Er argumentiert hier, neuronal, also je öfter Sie was spielen, desto einfacher wird es für das Gehirn, diese Verbindung herzustellen. Und diese Subjektentstehung, das Wort benutzt er nicht, kann man auch neuronal erklären. So, und im letzten Schritt gibt es dann die Automation, dann ist es so, da müssen Sie gar nicht mehr nachdenken, das läuft dann praktisch als Automatismus ab. And what psychologists might call desensitization by habituation, also Desensibilisierung durch Gewöhnung. The virtual world becomes predictable. It loses its visual and acoustic salience and the player will probably stop playing the game of this stage. Das ist ja nur ein Spiel, und das ist auch einer der Gründe, warum Spiele für eine langfristige Veränderung schwer sind, weil irgendwann sind die einfach langweilig. Dann hat man alles gesehen, alles gespielt, alles erlebt, vielleicht auch alles erreicht, was man erreichen wollte, und dann ist es rum. Und dann nimmt man das nächste, weil das irgendwie viel spannender aussieht. Neue Körperempfindungen wecken und neue Emotionen, neue Dinge, die man lernen kann. Und dann verlässt man ein Spiel. Und diese Sorge, dass ein Spiel, was einen so reinzieht, weil sich diese ganzen Verbindungen aufbauen, gleich eine Sucht ist, das ist wieder von Menschen, die kein Player-Subject haben. Also die das auch nie erlebt haben, was es bedeutet, von einem Spiel begeistert zu sein und sich nach 2 Wochen einem anderen zuzuwenden. Das ist auch kein Problem. So, and this aesthetic of repetition is based on the sequence. First, unfamiliarity and challenge, then mastery, and finally automation. The experience is thus in some respect similar to the way in which we enjoy music. Musical appreciation is also strongly based on repeating the listening process until it has reached a stage of automation. Also sie hören Musik, gerade ihre Lieblingslieder, immer und immer wieder, bis sie mitsingen können und auswendig kennen, vorwärts und rückwärts. Bei manchen steigert das den Genuss, weil man wirklich jede Note auch weiß und eben mitsingen kann und sonst gewinnen sie meinen Singstar. Bei anderen ist es so dieses, ja, jetzt habe ich das Lied auch echt über, ich kann es nicht mehr hören. So den Sommerhit, mal gucken, was dieses Jahr rauskommt, was dann immer im Radio rauf und runter gespielt wird, bis man es nicht mehr hören kann. So, das ist so ein Beispiel, das muss man auch berücksichtigen, dass Spiele eben nicht nur, also nicht nur in der Eröffnungsphase wichtig sind, sondern man muss ja gucken, wie lange halten sie einen dabei. Okay, wenn sie mal Super Hexagon gespielt haben, werden sie dieses Bild verstehen. Game over again und again und again, bis man halt irgendwann entweder selber aufgibt oder das Spiel bezwungen hat. Noch ein Tipp für Designer. Boss Battle ist so ein Ding, was wir an dieser Stelle gut unterbringen können, weil Boss Battles einerseits eine Story sind. Es gibt einen sehr schönen Artikel, kann ich Ihnen sehr empfehlen, gehe ich jetzt nicht rein auf Kamasutra, wie man Boss Battles gestalten kann. Aber ein Boss ist a test. Also ist immer so eine Schwelle und wenn Sie die überschritten haben, dann wird was Neues freigeschaltet, neue Spielabschnitte, neue Fähigkeiten, ein neuer Story-Abschnitt. Und the boss should feel like a reward. Sie müssen, wenn sie den besiegt haben, oder ein Boss muss nicht unbedingt ein Monster sein, das kann einfach eine besonders schwere Herausforderung sein. Das nennt man dann auch Boss Battle. Selbst wenn es nur um besonders raffinierten Kartenkombinationen geht oder sowas. Also irgendwas, was halt das, was sie bislang gelernt haben, zur Anwendung bringen und darüber hinaus. Und gute Spiele sagen auch, es geht nicht weiter, bis du bewiesen hast, dass du es kannst. Und sind auch entsprechend fair, dass sie dann auch diese Challenge immer höher schrauben und man als Spieler auch das Gefühl hat, das habe ich mir jetzt verdient. The boss should feel like a goal or milestone for the player, weil es entweder sonst nicht weitergeht oder weil man ein Grundbedürfnis damit befriedigt, eben Kompetenz zu zeigen oder narrativ erleben möchte, was die Story dann bringt oder irgendetwas als Ziel. Also es gehört zum Ziel, dass man diese Herausforderung meistert. By fighting the boss, in dem Fall jetzt wirklich als NPC-Kampf, the player can demonstrate his mastery of my game. A boss fight can help build and release tension in a satisfying way. Und das geht in Richtung Pacing, was ich immer mal erwähne. Ich weiß gar nicht, ob ich es mal theoretisch gefasst habe. Pacing als Vorherbestimmung des Spielers. Also was empfindet der Spieler? Wie intensiv ist das Spiel? Sieht man die Intensity, nach welchem Maßstab eigentlich nur, was die Spieler so sagen. Und ein guter Game Designer ahnt, wie sich ein Spieler danach fühlt und sagt dann, jetzt nehmen wir mal Tempo raus, jetzt nehmen wir Tempo wieder rein, weil das Spiel an dieser Stelle das braucht. Also er hat so eine Vorstellung auch da der emotionalen Dynamik und vielleicht auch der Grund, also jetzt fühlt sich der Spieler gerade kompetent, jetzt muss ich ihm gleich mal zeigen, dass das nicht ist, indem ich nach dem Boss mal wieder eine Aufgabe stelle, so dieses, ich bin unbesiegbar, wo ist der Endgegner? Und dann kriegt er halt einen auf die Mütze und muss dann erstmal weitermachen. Also das kann man auch ganz bewusst einsetzen, um diesem Gefühl der Kompetenz mal wieder was entgegenzusetzen oder ganz anderes einen Bereich aufzumachen, um zu zeigen, hier gibt es noch eine Menge zu lernen. So, und das sind solche Momente, in denen man eben die Spannung ansteigen lassen kann bis zum finalen Endboss und dann ist das Spiel ja auch bezwungen. So, nächster Abschnitt. Wir haben jetzt die Welt wahrgenommen und interpretiert und auch uns vorgestellt, wie sie sein sollte, auf Grundlage unserer Motive und Ziele. Wir haben bestimmte Handlungen, die wir ausführen können, eben Verbs, die uns das Spiel zur Verfügung stellt als Spielersubjekt. Haben auch eine Vorstellung, was die machen, weil uns das Spiel das hoffentlich beigebracht hat, siehe Tutorial-Gestaltung, und treffen jetzt eine Auswahl. Auch die Auswahl, selbst wenn wir verschiedene Möglichkeiten haben, ist halt von unserem, entweder den Spielersubjektzielen, aber auch von den nicht, also von den externen Subjektzielen getrieben. Und das macht Spiele häufig so interessant, dass es da zu Konflikten kommt. Hier kommt der Begriff der Agency rein. It is only via agency that we come to perceive ourselves as social subjects and are able to construct our identities. Und Agency kann man übersetzen als wie Janet Murray das gemacht hat, the feeling of empowerment that comes from being able to take actions in the world whose effects relate to the player's intention. This is not mere interface activity. If there are many buttons and knobs for the player to twiddle, but all this twiddling has little effect on the experience, there is no agency. Und Extra Credits haben das so nett formuliert. Die kürzeren Formulierungen sind ja häufig die irgendwie die besseren, weil da mehr Überlegung reingeflossen ist, dass es immer noch stimmt. The feeling that your choices matter. Das ist eigentlich eine ganz praktische Arbeitsdefinition. Und Susanne Eichner schreibt noch, while action is defined as the actual process of acting, agency refers to the general ability to perform these actions. Also Handlungsbefähigung, Handlungsermöglichung und nicht Handlung selber. Also Agent oder Action und Agency sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das bringt uns dann zu so Spielen wie Heavy Rain, Press X to Jason, wenn Sie sich an die Eröffnungsszene erinnern. Also Sie verlieren Ihren Sohn im Einkaufszentrum und also erstmal gab es viele Szenen, in denen Sie irgendwie auch eine Beziehung, so eine parasoziale Beziehung zu dem Sohn aufgebaut haben. Plötzlich ist er weg und das kann ich Ihnen versichern, das fühlt sich echt an von, ja, der ist irgendwo da hinten und dieses langsame Aufsteigen von Panik, wenn man ihn dann nicht wiederfindet. Und das wird in dem Spiel auch schön umgesetzt, aber dann kommt halt die Agency rein und alles, was sie machen können, ist rumlaufen und Jason rufen. Jason, Jason. Und das wurde dann so ein Internet-Meme, Press X to Jason. Das wurde dann übersetzt in Press X to not die. Also wenn alles, was in dieses Spiel an Agency gibt, ist halt irgend so einen Knopf zu drücken und mal gucken, was er dann macht, wenn ich diesen Knopf drücke, weil ich mehr ja nicht auswählen kann. Es gibt inzwischen auch ein Spiel, so ein Interactive Movie, der heißt Press X to not die. So als irgendwie so zwischen Spielererwartungen und Spielmöglichkeiten. Und deswegen, ich habe jetzt, das lese ich jetzt nicht, aber können Sie mal lesen, wenn Sie das interessiert. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen auf Heavy Rain. Einmal, es ist nämlich, is forced to respond often in real time with little opportunity for reflection. Also es ist ein Spiel voller Agency, weil Sie immer in jeder Situation halt wenig Möglichkeiten haben, aber da müssen Sie die richtige auswählen. Und andere sagen, totaler Missgriff, dieses Spiel. Es ist einfach ein schlechtes Spiel. Es ist neither a good film nor a good game, weil es ein Spiel ist, was Film sein will und das geht nur auf Kosten der Agency und das ist nicht gut. Und das führte da auch dazu, diese Diskussion, auch gerade in Auseinandersetzung mit diesen interaktiven Filmen und dem Cinema Envy, also dem Wunsch, eigentlich ein Filmerlebnis darzulegen. Was sind eigentlich wichtige Entscheidungsmöglichkeiten, also bedeutsame Entscheidungen? Und das ist vielleicht so ein Kern der Subjektkonstitution, also der heutigen Veranstaltung. Wenn Sie möchten, dass Ihre Spieler starke Subjekte ausbilden, müssen Sie ihnen viel Agency in die Hand geben. Und nur den X-Knopf reicht nicht. Also die gehen raus und sagen, war eine coole Story, ist echt spannend und so, es gibt ganz viele Enden, aber so als Spiel, boah, nicht so richtig. Und sehr viele der Spiele der letzten Jahre, gerade die Exploration Games, wo alle sagen, tolle Experience, mieses Game, also als Spiel funktioniert es einfach nicht. Das ist genau dieses Problem. Wenn ich möchte, dass er was erlebt, dann gebe ich ihm wenig an die Hand und vielleicht auch mal, er kann mal nicht schießen auf andere. Und häufig ist aber doch nur rumschauen, mal was anschauen, was anhören und weitergehen und so ein bisschen die Welt erleben. Das ist so ein Interactive Experience. Aber ob es ein Game ist, ist dann sehr fragwürdig. Es ist halt ein Spiel. Im Deutschen hat man ja den Spielbegriff weiter. Aber die Diskussion ist auch immer, is it a game und nicht, ist es ein Spiel? Weil für ein Game gehört halt Agency dazu und die Möglichkeit, sich zu entscheiden und vielleicht auch falsche Sachen zu entscheiden. Du, was macht Entscheidungen bedeutsam? Jetzt habe ich mal verschiedene Beiträge dazu zusammengefasst. Die Auswahl muss überhaupt erstmal wahrgenommen werden als Auswahl. Und also da kommt wieder die Signalentdeckungstheorie rein. Aber ich kann mich für etwas entscheiden. Hinterher ist es, du hast dich gegen das andere entschieden. Da wusste man überhaupt nicht, dass das zur Wahl stand. Ist es halt schwierig. Ich gehe das vielleicht hier mal durch. Also die Auswahl muss wahrgenommen werden. Denken Sie an Modern Warfare, Call of Duty, Remember, No Russian, wo sie auf dem Flughafen an jede Menge Zivilisten umbringen. Nein, sie sind Teil einer Gang, infiltrieren das als CIA-Agent und müssen, um ihr Cover zu wahren, halt auf diese Mission mitgehen. Und müssen nicht, wenn sie sich entscheiden, da mitzugehen, ist das Ziel, Zivilisten am Flughafen umzubringen. Und jetzt steht man da und ist halt in einem Shooter und fühlt sich dann plötzlich in der unangenehmen Lage, auf Zivilisten zu schießen. Hinterher erfährt man dann aus dem Internet, man hätte auch gar nicht schießen müssen. Also es gab die Möglichkeit, es nur zu erleben, aber nicht aktiv sich daran zu beteiligen. Wird im Spiel aber so nicht gesagt. Und das wäre so ein Ding, fühlt man sich dann reingelegt oder nicht? ist nicht so ganz klar. Aber man fühlt sich natürlich reingelegt in Bioshock, wenn man irgendwie dir vorgehalten wird, haha, du tust immer, was ich dir sage, haha, du bist meine Marionette. Was war denn die Alternative, das Spiel auszuschalten? So, und da, also fühlt man sich so ein bisschen, es gab keine Wahl und das Spiel wirft damit hervor, siehst du, wie perfid ich dich manipuliere, weil du immer gehandelt hättest, du hättest ja nicht handeln müssen. Aber das ist für den Spieler, also für das Player-Subject mag es klappen, aber für den Spieler ist es eine falsche Wahl, weil er 60 Euro für das Spiel hingelegt hat oder vielleicht nur 2 im Summer Sale, aber nichtsdestotrotz das Spiel erleben will und sich da nicht vorhalten lassen möchte, dass er sich dem Spiel konform verhalten hat. Hätte das Spiel gesagt, nee, du hättest alles nicht machen müssen, dann wäre es viel besser gewesen. Dann möchte man für eine bedeutsame Entscheidung Konsequenzen auf verschiedenen Spielebenen haben. Also Choices that matter. Und Sie können hier, Deus Ex war dafür ganz bekannt, Sie haben jede Menge Auswahl. Sie haben ludische Auswahlen, welche, ist ja bei den neuen Deus Ex nicht anders, welche Augmentationen Sie wählen. Narrativ haben Sie die Auswahl, welchen Dialog Sie aus dem Dialogbaum auswählen. Und auch der hat Konsequenzen. Und zum Teil wenden sich dann Figuren gegen Sie oder geben Ihnen Hilfen, die Sie sonst nicht geben. Hier die Verwaltung des Inventories ist ein Akt. Was nehme ich eigentlich mit? Und ich habe nur einen begrenzten Platz. Und wenn ich die große Waffe mitnehme, nimmt die ja das halbe Inventory ein und ich kann sonst weniger mitnehmen. Also wo man hinschaut, Entscheidungen, die zu treffen sind, die sich auf die Spielerfahrung, auf das Game Experience auswählen, was sie für Items haben, welche Story sie verfolgen, welche Fähigkeiten, also welche Agents sie überhaupt mitbringen. Kann ich Lockpicken, kann ich im Dunkeln sehen, kann ich schwimmen? Das müssen sie sich erstmal verdienen. Also sie schalten sich bestimmte Verben erstmal frei. Das ist einer der Gründe, warum Deus Ex als so ein Klassiker, bis heute fast unerreichter Klassiker gilt, also an Handlungsmöglichkeiten, die alle auch noch als bedeutend, also nicht alle, aber die meisten als bedeutsam wahrgenommen werden und wirklich auch sich auf die Spielerfahrung auswirken. Sie können sich da durchstealthen, sie können sich da durchballern, sie können versuchen, mehr zu verhandeln. Also es gibt ganz verschiedene Strategien auch noch, mit denen sie an dieses Spiel rangehen können und auch die funktionieren alle. Also es ist ganz fantastisch und das Einzige, was echt schlecht gealtert ist, ist die Grafik. So sahen halt Spiele um 2000 aus. Und noch nicht, also die haben sich nur ernst genommen, die wollten fotorealistisch sein, haben es aber nicht geschafft und das ist das Einzige, was man dem Spiel vorwerfen kann. Die neuen, also haben es zum Teil ja dann versucht, diese Reboots, das zu übernehmen, ist ihnen aber wie so häufig nicht so gut gelungen wie im Original. Wann sind Entscheidungen bedeutsam? Wenn Sie die Konsequenzen bewerten können. Also wenn Sie sich vorstellen, wenn ich so handle oder so, also ich sehe die Wahl, R1 oder Waffe wegstecken oder abdrücken. Ich kann mir auch vorstellen, wie die Welt danach aussieht. Der Typ ist tot oder nicht. Und dann ist wichtig, ich kann die Welt, die nach der Handlungsentscheidung eingetroffen ist, bewerten. Nicht unbedingt sagen, das ist auf jeden Fall besser, aber zumindest nach meinen Werten ist eine Welt besser, in der ich nicht irgendwie Verdächtige erschieße oder indem ich meine Drohung nicht mit Gewalt durchsetze. Und dann kommt plötzlich der Spieler außerhalb des Spiels mit seinen Wertvorstellungen rein, denn vielleicht ist ja die Figur im Spiel oder das Spielersubjekt, dem ist egal, das ist eine Ressource, wenn ich den erschieße, dann kriege ich vielleicht, dann droppt er irgendwas, was ich gebrauchen kann oder so. Das ist egal, aber dem Spieler als Mensch und kultureller Mensch ist es vielleicht nicht egal. Und dann fangen solche Bewertungen an. Wichtig bei der Bewertung ist, es soll nicht ausrechenbar sein. Also denken Sie an die entsetzliche Entscheidung, mit welchem Pokémon Sie so ein Spiel beginnen. Das sieht jetzt so ein bisschen kindlich aus, aber Sie wissen, also das entscheidet, in welche Region Sie zuerst gehen, wie Sie das Spiel, vielleicht auch wen Sie treffen können, weil das Pokémon ist, mit dem Sie durch dieses Spiel wandern. Und da gibt es, ist auch sehr früh im Spiel, es gibt keine Internetseite, in der sagt, du musst natürlich den Oswald nehmen, also das ist einfach der Beste und die anderen kannst du alle vergessen. Die gibt es immer, die Seiten, aber die gibt es für jeden. So dass man das Gefühl hat, es ist eine echte Entscheidung. Und wenn es ein Best-of gäbe, dann würde das irgendeiner rausfinden und im Internet veröffentlichen. Also diese Vorstellung, haha, es gibt eine beste Konfiguration oder in einem Rollenspiel, es gibt die beste Verteilung ihrer Erfahrungs- oder ihrer Punkte, aber das weiß der Spieler ja nicht. Das funktioniert nicht, weil das Wiki weiß es dann und jeder, der was also das nachschlägt, wird es dann auch wissen, sodass es vielleicht die ersten 3 Monate noch keiner weiß, aber spätestens dann es ein Metagame gibt, in dem klar ist, wie man sich zu verhalten hat. Also es gibt hier vielleicht fehlende Siegbedingungen, so ein Ding. Also die Tatsache, dass ich mich für das eine entscheide, bringt mich dem Spielziel nicht näher, sondern sagt einfach, es ist eine andere Spielerfahrung, die du dann machst. Und hier so League of Legends, sie haben hunderte von Helden, da gibt es durchaus einige, die besser sind als andere. Auch ganz objektiv kann man 2 gegeneinander stellen, sagen, mit dem fährst du besser mit dem anderen, aber durchaus genügend Auswahlmöglichkeiten. Und dieses Gefühl, ich habe ja noch nichts von dem Spiel erlebt, weil ja mit einem anderen Champion würde das Spiel vielleicht ganz anders aussehen. Also das ist ein wichtiges Merkmal für bedeutsame Entscheidungen, dass sie es nicht spieltheoretisch durch irgendwie interne oder externe Informationen wissen, was das Wichtige ist. Dann sollte das Spiel sie an die Entscheidung erinnern. Also das hat ja Telltale ganz so, XY will remember that, bis man dann merkt, was das bedeutet. Erinnern heißt nicht unbedingt, dass jemand sagt, hey, du hast dich damals so entschieden, aber das Spiel weiß in dem Moment, du hast das nicht mitgenommen, du hast den Schlüssel nicht mitgenommen oder dein Lockpicking-Set, deswegen ist die Tür jetzt zu Edge, musst du sie doch aufsprengen. Also dass man eben nicht sagt, ja, du kannst trotzdem lockpicken, weil du halt eine Haarklammer dabei hast. So, nee, also wenn man sich entscheidet, ich gehe den Weg der Gewalt, dann muss man auch ihm ab und zu mal zeigen, hier hättest du, wenn du jetzt nicht so schwer bewaffnet wärst, wärst du ja auch durchgekommen und würdest den Fluss nicht ertrinken, sondern könntest da locker durchschwimmen. Und das ist wichtig, dass das Spiel irgendwie klar macht, das war deine Entscheidung, jetzt steh auch dazu. Ein Spiel, was es brutal schlecht macht, ist ja Mass Effect 3, wobei die Frage ist, ob die 100 Stunden oder 100 Tischstunden Spielerfahrung davor wirklich durch so ein komisches Ende kaputt gemacht werden. Aber viele haben es so erlebt. Und wenn sie es noch nicht gespielt haben, jetzt mache ich es ihnen kaputt. Es gibt drei Enden in Mass Effect 3, die sehen so aus. Und unten stehen die Konsequenzen. Shepard ist tot, die Reaper sind weg, die Zitadelle, also das Hauptraumschiff, fliegt in die Luft. Das Massenrelay, also der Hyperraumsprung, ist vernichtet. Und die Normandy, das ist ihr Schiff, ist auch noch weg. So, und zwar in allen drei Fällen. Und man hat dann die Frage, was hat das eigentlich geändert, die ganzen 100 Entscheidungen, die ich davor getroffen habe, wenn am Ende die Welt identisch aussieht. In der Narration ist es unterschiedlich, also es gibt unterschiedliche Gründe, warum er stirbt und warum die Reaper weggehen, das mag narrativ erklärt werden, aber rein ludisch hat sich die Welt dreimal in die, praktisch den gleichen Zustand verändert, der halt hier durch verschiedene Farbfilter wirklich auch klar gemacht wird, das ist ein anderes Ende. Das war ein Riesenaufstand. Telltale macht es ständig, aber also nur bei Telltale findet man das in Ordnung und bei Mass Effect, den hat man es wirklich vorgeworfen, dann gab es ja noch ein Download-Content, das das so ein bisschen abfedern sollte, aber es hinterließ bei vielen diesen Schalengeschmack, ich habe hunderte Stunden wasted, weil das Ende einfach so mies war. Also achten Sie darauf, wenn Sie dem Spieler vernünftige Entscheidungen abverlangen, sollte Ihr Spiel das auch irgendwie reflektieren, bis zum Schluss am besten. Und was Spiele dann noch härter macht, ist, wenn die Entscheidung nicht mehr rückgängig, also zumindest in der Partie nicht mehr rückgängig zu machen. Ist eben nicht da, dann gehe ich in den Shop und kaufe mir das nochmal neu oder so, sondern tot ist tot und verloren ist kaputt und so. Und es gibt keine Möglichkeit, das wiederzuholen. Interessanterweise sind das ja auch die Spiele, die durch die Presse getragen werden als intensive Spielerfahrung. Eben nicht diese weichgespülten, ja, letzter Safe stand zurück und dann mache ich weiter, sondern nein, lebt damit. Vielleicht nicht Permadeath, aber vielleicht auch Permadeath. Aber zumindest, es gibt, nicht jeder, aber es gibt Entscheidungen, die sind so zentral, dann ändert sich die Spielwelt dauerhaft. Menschen ändern sich oder NPCs sind ihnen anders gesonnen oder sie haben eine Ressource aufgebraucht oder sie haben was kaputt gemacht, was nicht mehr gut zu machen ist. Was schwierig ist, sind so Spiele wie eben Bastion, also Bastion ist ein tolles Spiel, aber so ganz zum Schluss haben sie eine narrative Entscheidung, sie verlassen die Bastion oder sie bauen sie wieder auf. Und da entstehen auch narrativ ganz irgendwie große Änderungen, aber dann ist das Spiel auch rum und irgendwie dieses Gefühl, okay, es ist eher, wie bewertest du emotional dein Spielerlebnis? Möchtest du, dass es weitergeht oder möchtest du dieses Spiel jetzt verlassen? Und wenn sie restaurieren, dann können sie auch wieder von vorne anfangen, wenn sie evakuieren auch so, aber das ist so eine Entscheidung, das ist irgendwie billig in Spielen, ganz am Ende nochmal so eine Entscheidung, die aber überhaupt keinen Wert hat, weil das Spiel damit nicht mehr leben muss. Zu späte Auswirkungen, kann man sagen. Ist aber üblich, dass am Ende brancht sich das normal in ganz viele Enden. So Beyond Two Souls hat ja auch 27 Enden, die aber im Wesentlichen sich dann so in den letzten Entscheidungen zeigen. Und vorher hat man dann doch einen sehr geradlinigen Spielverlauf. Ein sehr schönes Minispiel, was das irgendwie klar macht, ist das Trolley Problem. Das weiß ich jetzt nicht mehr aus Zeitgründen. Vielleicht haben wir, ich habe nicht mehr viele Folien, aber am Ende können wir es nochmal sehen. Ist ganz simpel. Sie sind halt an der, ihr Agency ist, diesen Hebel zu betätigen. Und entweder rollt diese Trolley über eine Person oder über drei Personen. Entscheiden Sie. Und beim nächsten müssen Sie dann entscheiden, ob Sie das bremsen oder ob Sie einen dazwischen schmeißen oder ob Sie einen opfern und so. Also es wird immer schlimmer und dann irgendwann ist es Ihre Familie, die Sie da opfern. Einen entweder Ihre Schwester oder drei Unbekannte und so. Und jedes Mal wird die Entscheidung ein bisschen härter und setzt Sie so vor die Frage, was ist eigentlich Ihr Wertmaßstab? Und hinterher wird Ihnen das aufgelistet. Das wird dann in so einem Flash-Cookie gespeichert. Sie müssten dann nochmal in den Inkognito-Modus gehen, um das neu zu spielen. Und was man hier machen könnte, wäre zwischendurch lese ich dann noch Passagen aus Krieg und Frieden vor und dann habe ich plötzlich ein compelling Game mit Moral Decisions und einer tollen Narration. Ist so ein bisschen wie mein Tetris, habe ich auch noch vor. Mein narratives Tetris, immer wenn Sie eine Reihe fertig haben, kriegen Sie ein Kapitel vorgelesen. Und das ist dann einfach die Verknüpfung von Gameplay und Narration. Und das könnte man ja auch machen, aber es ist ein Spiel, was im Prinzip das ganze Spielerlebnis auf diese Entscheidungsphase reduziert und irgendwann ist es Ihnen egal, weil es gibt keine richtige Entscheidung. Das Spiel konfrontiert Sie aber auch nicht damit, sagt dann, wieso hast du dich so entschieden und fühlst dich jetzt nicht schuldig. Das macht es dann auch nicht. Aber es ist eine ganz, es ist ganz einfache Varianten, wie man Menschen, die sich auf eine Narration einlassen wollen und nicht einfach sagen, ja, einer ist weniger als drei. Also ressourcentechnisch ist es immer klüger, die kleinere Zahl zu töten als die größere. Kann man auch so durchgehen, aber wir können auch sagen, ja, aber das ist ein ganz alter Mann, der lebt nur noch 2 Jahre und da hinten sind 3 Kinder und es ist wirklich, oder es sind 3 alte Männer und ein Kind und so. Wie viel ist dir das eigentlich wert? Und das Spiel versucht es auch auszuloten, ob sie nicht auch andere Maßstäbe ansetzen können. Wichtiger, der wird ein Mittel gegen Krebs finden und das ist ein Obdachloser. Wen überfahren sie? Solche Entscheidungen sind in so diesem Spielerlebnis halt zu treffen und das konfrontiert sie mit ihrem eigenen Wertmaßstab. Das können sie in Spielen sehr einfach auch umsetzen und wird dann eines dieser Spiele sein, die durch die Presse gehen, weil es so taffe Entscheidungen von ihnen abverlangt. Wenn sie es richtig machen wollen, müssen sie die ganze Spielmechanik darum bauen und Permanenz und erinnert die Welt, erinnert sich dran und so. Also müssen sie das schon ein bisschen besser einbauen, als einfach zu sagen, jetzt bedienen mal diesen Trolley. Das führt uns dann aber zum letzten Punkt, die Illusion der Entscheidung, die manchmal wichtiger sein kann als die Entscheidung selber. Telltale macht es ja da am besten vor. Also das erste Spiel ist immer fantastisch, wenn man das Gefühl hat, eine Riesenwelt und alles, was ich mache, also hat riesigen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Dinge bis zum zweiten Durchlauf. Sie merken, Moment mal, ich habe mich doch ganz anders entschieden und trotzdem bin ich wieder an dieser Stelle. Und das sind die sogenannten Fake Choices. Also Fake Choice ist sowas, Sie haben Choice 1, Choice 2 und dann ist halt egal, was Sie machen, der Ausgang derselbe. Sie versuchen, das Kind zu retten und entweder Sie retten es oder Sie retten das andere und dann wird es trotzdem überfahren. Also solche Dinge. Es gibt auch komplexe Fake Choices, in denen es sich erstmal aufbrancht und Sie haben verschiedene Variationen, können zurückgehen, aber ist auch egal. Das ist so der Mass Effect 3 Effekt. Also egal, was Sie machen, am Ende haben Sie dann doch die Welt in dem Zustand, wie man es haben will. Das führt zu der Erzählstruktur der Rivers and Lakes, wird es manchmal genannt. Also es gibt Seen, narrative Seen und da fließen dann verschiedene Flüsse ab, aber die treffen sich dann wieder in der nächsten Etage, im nächsten See. Hier sehen Sie The Walking Dead, den ersten Teil, da sehen Sie schon, wie das ziemlich gut aussieht. Sie haben ja häufig diese binären Auswahlen, mach dies, mach jenes. Und egal, was Sie machen, da gibt es vielleicht noch narrativ irgendwas Bedeutungsloses dazwischen und Sie sind wieder an derselben Stelle und können weitermachen. Manchmal heißt es auch Beats on a String oder Divergent, Convergent Points. Das sind alles so Begriffe für Erzählstrukturen, die Freiheit vorgaukeln, aber eben nicht wirklich eine verzweigende Narration haben. Eine andere Möglichkeit, Wahl vorzugeben oder dann doch einzuschränken, sind Invisible Walls, also unsichtbare Wände. Das kann plump sein, indem Sie den Torbogen sehen, aber Sie können nicht durch. Oder es gibt so einen Bordstein, da können Sie einfach nicht drüber. Da fühlt man sich schon irgendwie nicht ernst genommen. Journey macht es cleverer, Sie wollen da hoch, aber es gibt so starke Fallwinde, Sie kommen einfach nicht hoch. Also so dieses ganz knapp bin ich dran, also gerade am Anfang. Hinterher hat man halt entsprechende Architekturen und da können Sie gar nicht raus. Aber dieses Gefühl, diese endlose Wüste hat halt nur Begrenzungen, weil da jetzt gerade so viel Wind ist. Aber morgen komme ich wieder und dann ist der Wind weg und dann sehe ich die ganze Welt. Und das ist einfach ein viel netteres, eine nettere Wand, weil sie diegetisch auch begründet ist. Und dieses, du kommst nicht über den Bordstein, ist einfach gemein. Eine andere Variation ist, hatten wir ja schon im Level-Design, Gegner als Architektur. Und sie könnten da jetzt durchgehen, aber sie würden halt von dem Drachen verbrannt werden. Also das ist so, es gibt Möglichkeiten, die man auch zeigt, aber der Spieler entscheidet sich freiwillig dafür, die jetzt nicht zu versuchen oder vielleicht auch mehr oder weniger gezwungen, aber klar ist, man kommt da halt nicht vorbei. Und damit können Sie auch, es könnte auch, in dem Spiel ist es anders, in Dark Souls, aber Sie könnten dahinter auch nichts bauen. Also die Tür kann auch einfach verschlossen sein oder dahinter ist einfach die Welt zu Ende. Aber es bleibt dieses Gefühl, irgendwann komme ich wieder und dann erschlage ich diesen Drachen und dann komme ich da durch. Und in Dark Souls finden Sie, wenn Sie darauf zulaufen, da rechts können Sie nämlich die Treppe runter und unten den Drachen durchgehen und kommen hinter ihm raus. Das ist ganz clever. So, eine andere Möglichkeit ist, wenn Sie den Spieler unter Druck setzen und ihm dann sagen, also du kannst gerne gerade ausgucken, mal vielleicht ist da hinten ein Abzeichen oder du gehst durch die leuchtende rote Tür. Und das ist gerade, wenn Sie wissen, bei Mirror's Edge, das Rote ist sowieso immer das Richtige, dann gucken Sie sich die Welt gar nicht an. Haben aber das Gefühl, da gab es noch so eine Menge andere Gänge. Also es war schon ein großes Gebäude mit vielen Möglichkeiten, aber ich habe mich dann doch mal entschlossen, hinter mir waren nämlich irgendwie, die mich gejagt haben. Und ich bin dann doch da lang gelaufen, wo es lang ging. Das ist ganz praktisch, weil Sie sich nicht so viel Mühe geben müssen, den Level auszugestalten, weil Sie davon ausgehen können, der Spieler macht schon das Richtige. Und da gibt es halt immer so ein paar, die zeigen, guck mal, das haben sie gar nicht da hinten modelliert und das hat gar keine Rückseite, die Wand. Aber für das Spielerlebnis ist das in der Regel unerheblich. Und dann gibt es Spiele, die damit spielen, die machen es Multisensory Highlighting. Stanley Walks Through the Red Door, wenn Sie die Szene kennen. Dann die zeige ich Ihnen noch zum Abschluss. Die rote Tür. Aber wir haben keinen Ton.
Insofern ist es egal.
Nee, ich sage es Ihnen nicht, weil ich jetzt nicht den Ton anschalten will. Das spielt also netterweise auch eine rote Tür. Sie haben die Wahl zwischen der roten und der blauen Tür und dann gehen Sie durch die blaue Tür, weil Sie dem Erzähler nicht folgen. Dann teleportiert er Sie zurück und sagt, haha, du hast wohl das falsch verstanden. Stanley walks through the red door. Gehen Sie wieder durch die blaue, dann kommt diese Szene. Okay, also jetzt mal ernst, dann nimmt er die blaue einfach weg. Und so leuchtende Pfeile, rote Tür. Und dann müssen Sie sich umdrehen und die blaue ist hinter Ihnen und dann wird er richtig wütend und warum wir sie nicht trauen. Und wird also, ja. Stanley walks through the red door. Und das kann man multisensorisch machen, mit Licht, mit Audio, mit tatsächlich einer Stimme. Das wird hier so übertrieben dargestellt, um klarzumachen, Choice in Games ist manchmal eben dann doch etwas suggestiver. Ich komme zum Schluss, eine richtige Punktlandung. Spiele erschaffen Subjekte durch Handlungsbefähigung. Es ist auch wichtig, dass wir über den Subjektbegriff oder diese Subjekttheorie gehen, weil verschiedene Subjekte an dem Spielerlebnis beteiligt sind. Es ist eben nicht der Spieler, sondern das Spielersubjekt, die Erfahrung des Spielers, die mit reinspielt, die Community, die mit reinspielt, aber auch der Mensch außerhalb des Spiels, der vielleicht auch sagen kann, also ich schieße nicht auf Zivilisten, ich höre an dieser Stelle auf. Und deswegen ist es wichtig, diese ganze Handlungstheorie, die wir angeschaut haben, auch noch mal 4 zu nehmen oder je nachdem, wie viele Subjekte Sie an dem Spiel beteiligt sehen. Weil dadurch viele der Interferenzen, viele Probleme, die sich ergeben, auch in der Spielerfahrung, sind Interferenzprobleme. Verschiedene Subjekte können miteinander in Konflikt stehen, was ihre Werte angeht oder ihre Handlungsmöglichkeiten, ihre Handlungswünsche oder ihre Vorstellung, wie die Welt zu sein hat. Denken Sie ans Back of the Line, do you feel like a hero yet? Was halt das Spielersubjekt im Prinzip da durch dieses Spiel schickt und sie handeln, wie man in so einem Third-Person-Shooter das macht, aber immer mal auch den Spieler außerhalb des Spiels anspricht, gerade in diesen Zwischensequenzen. Na, bist schon ein Held, jetzt hast du irgendwie 2 Dutzend erledigt und ab wann bist du eigentlich ein Held? Bedeutungsvolle Spiele erzeugen solche Konflikte, also solche Interferenzen und regen zur kritischen Auseinandersetzung an. Und ich glaube auch, also viele der Spiele, die ich hier gezeigt habe, sind ja solche Kritikerlieblinge, weil man so viel darüber schreiben kann, über Entscheidungsprozesse und Ethik in Computerspielen und so. Das sind ja ganz beliebte Themen auch, die gerade in den Game Studies gerne gebucht werden. Und die Spiele, die da ausgesucht werden, sind ja dann doch immer die gleichen 2 Dutzend, was kein Vorwurf ist. Das ist ja in Filmen auch nicht anders. Es gibt halt Filme schon länger. Aber auch da gibt es klare Präferenzen. Und wenn Sie da aber mitmachen wollen und mal ein Spiel erzeugen, was wirklich solche kritischen Auseinandersetzungen anregt, dann können Sie sich an solche Theorien vielleicht abarbeiten und sagen, okay, was kann ich für Entscheidungen stellen? Wer steht vor der Entscheidung? Das Spielersubjekt oder das Subjekt außerhalb des Spiels? Und wie kann ich vielleicht solche Interferenzen erzeugen, dass der Spieler wirklich eine bedeutungsvolle Entscheidung zu treffen hat, die in dem Spiel auch Konsequenzen hat? Wenn Sie all diese Fragen beantworten können, haben Sie ziemlich sicher ein ziemlich gutes Spiel oder diesen Abschnitt des Spiels mit einer ziemlich intensiven Spielerfahrung ausgestattet. Und das soll ja das Ziel der ganzen Veranstaltung sein, dass Sie die Theorien benutzen können, um bessere und intensivere Spielerfahrungen zu gestalten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und beende die Aufnahme. Wenn ich das hinkriege.